Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
260.
Yes, Bewegtbild-Banausen.
Yes, Bewegtbild-Banausen. Lee hat hier schon ganz theatralisch den Rocky-Score laufen lassen, als ich reinkommen bin.
Jetzt ist es schon theatralisch.
Hast du was vor hier heute? Wolltest du hier motivierend? Keine Ahnung, wird das jetzt die Episode? Wird das jetzt die krasseste Episode aller Zeiten?
Ey, wenn wir also mit der Stimmung durch den Podcast reiten, wie der ganze Rocky-Soundtrack, dann kann das ja nur gut werden.
Sind wir nicht immer motiviert, wie ein Rocky-Soundtrack jemand motivieren könnte?
Doch, also an Motivation mangelt es nie. Ob das sich in der Stimmung auch so überträgt, das weiß ich nicht.
Finde ich auch. Bin doch lustig drauf, wenn du deine französischen Chansons hier zu laufen hast. Da musst du nicht gleich den Rocky-Score anschmeißen.
Jetzt beschwert er sich schon, dass so, hier so, einer der besten Soundtracks aller Zeiten läuft.
Ey. Wo ist denn jetzt da die Beschwerde wieder, die du da rein interpretierst?
Nee, weil du da gleich so einen Umkehrschluss draus machst. Vielleicht läuft ja auch einfach nur Musik, weil ich die Musik gut finde.
Ja, aber ich habe ja nur gesagt, dass die Musik, selbst wenn du sie gut findest, gleichzeitig auch motivierend wirkt auf viele Leute.
Naja, das ist doch super.
Natürlich ist das super.
Ja, können wir leider hier nicht einspielen, sonst gibt es wieder irgendwelche Markierungen.
Ja, ja. Alessandro wird auch laufend blockiert.
Ach echt?
Weil der irgendwelche Trailer da reinspielt, die noch nicht freigegeben sind auf amerikanisch und dann unterbrechen die da sein Live-Stream, ist auch schon vorgekommen.
Ach, währenddessen?
Ja, ja, währenddessen tatsächlich.
Oh, krass, Alter.
Und dann einfach...
Da greifen die Algorithmen währenddessen und sägen ihn ab.
Tatsächlich.
Das ist ja geil. Also.
Okay.
Nein, ich bin nur beeindruckt, dass das, aber klar, muss ja für YouTube auch irgendwie so funktionieren, sonst wäre das ganze Konzept irgendwie für den Arsch. Mhm. Aber ich finde das beeindruckend.
You're happy, I hate that.
Das mag Lee.
So ein Quatsch.
Wenn den Kollegen der Livestream unterbrochen wird, da freut er sich.
Nein, Mann, ich bin so nur beeindruckt.
Scheiß auf die Konkurrenz.
So ein Quatsch.
Das ist einer, der bei so einem Rennen, so einem Autorennen auf jeden Fall die Nägel auf die Straße schmeißen würde, hinter ihm.
Ja, genau.
Damit die da rüberfahren und so würde er seine Konkurrenz da aus dem Weg räumen.
Nach mir die Sintflut.
Ganz mieser Typ. Ja. Ja, beeindruckend ist es auch, aber das Risiko gehen wir, glaube ich, selten ein hier mit... Dass einer jetzt hier, keine Ahnung, dass hier.
You're happy, I hate that.
Dass jetzt Kevin Spacey hier anruft oder da jetzt irgendein Algorithmus greift wegen diesem Sample, kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, der muss auch froh sein über jede PR.
Das stimmt auch wieder, ja.
Aber ich meine, Alessandro macht das ja schon eine ganze Weile und das ist dem jetzt erst Mal passiert, oder wie?
Naja, zweimal. Das ist sehr vereinzelt passiert. Also, es ist jetzt nicht regelmäßig, aber vereinzelt und deswegen ist ihm aufgefallen, dass das primär bei internationalen Trailern tatsächlich der Fall ist. Deswegen zieht er die deutschen Trailer vor, glaube ich, bei seinem Format, weil es da wohl noch nicht vorgekommen ist, sondern es war jedes Mal irgendwie ein internationaler Trailer, der dann wohl, wie gesagt, der darf wohl noch nicht geteilt werden oder was auch immer. Ist ja bei Kino Plus reden die ja auch über die Trailer rüber, weil das da auch schon wohl geclaimed worden ist. Und in dem Moment, wenn die halt so ein bisschen die Trailer kommentieren und drüber labern und so, dann greift wohl der Algorithmus eher selten oder gar nicht so. Wenn die den früher so halt stillschweigend einfach nur gezeigt haben.
Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ein Trailer, der für den amerikanischen Markt oder für den internationalen Markt dann freigegeben ist, aber du darfst ihn in deinem Podcast nicht verwenden, weil du dann blockiert wirst.
Ja, weil der...
Aber das ist doch Zitatrecht. Also warum?
Naja, der ist für Amerika praktisch freigegeben und für die Vermarktung in Amerika und du kannst dir den angucken auf YouTube, du darfst ihn aber in Europa noch nicht teilen. Weil halt in Europa deswegen meistens ein europäischer Trailer kommt oder ein deutschsprachiger oder was auch immer. Das sind ja immer so, europäischer Trailer und US-Trailer sind immer verschiedene und die US-Trailer sind meistens in Europa geclaimed, wenn du die versuchst zu teilen oder zu verbreiten.
Aber findest du nicht, dass es strange ist, dass du dir den hierzulande angucken darfst, ihn aber nicht teilen darfst?
Ja.
Das ist doch völlig unlogisch.
Naja gut, okay, ich meine, du durftest dir in der Videothek auch Videokassetten ausleihen und sie dir angucken, darfst sie aber nicht teilen oder verbreiten oder kopieren.
Sekunde, das hat ja wiederum mit einem potenziellen kommerziellen Verlust zu tun.
Ja.
Das wäre aber das Pendant zu dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, wäre ja, ich leih mir eine Videokassette aus und dann dürfen aber die vier Freunde, die ich zum Videoabend eingeladen habe, nicht mitgucken. Weil dann in dem Moment teile ich das, was ich mir gerade ausgeliehen habe.
So meinst du.
Weißt du, das ist ja, was anderes, ob du es nochmal selber anbietest und damit Geld verdienst.
Ja,
aber
zudem ist es ja noch zusätzlich Werbung für den Film. Insofern ist es sowieso, finde ich sowieso komisch, dass sowas unterbunden wird. Also.
Naja, zumal haben wir doch auch gelernt, dass das unter Zitatrecht fällt. Wenn du eben eine Rezension über einen Film machst und so weiter und Dinge aus dem Film zitierst und auch einspielst, dann fällt das unter Zitatrecht.
Aber es ist jetzt auch die Frage, ob man es nicht darf oder ob es einfach nur, weißt du, also nur weil die das jetzt zensieren und claimen, heißt ja nicht, dass das verboten ist oder dass das unter Strafe steht insofern.
Naja, das
kann ja sein, dass du mit dem Zitatrecht trotzdem recht hast.
Ja, Aber das lässt halt den Rückschluss zu, dass es nicht erlaubt ist in dem Moment, wo es blockiert wird.
Könnte man meinen. Gute Frage.
Echt? Und dann müssen die so tricksen und drüber reden und Bullshit.
Ja, ja. Die müssen dann, genau, die müssen das dann irgendwie, die müssen den Trailer dann irgendwie verändern.
Bald müssen sie die einfach selbst einsprechen.
Genau so rüber.
Synchronisieren. Ja.
In a word.
Gott, ey. Das wäre bei manchen von den Kino Plus Atzen schon wieder lustig. Also vielleicht, wahrscheinlich auch mit viel Fremdschämen verbunden, aber ja. Das wäre nochmal eine Marktlücke.
Gut, ich finde generell, wenn man jetzt so ein Format hat wie Alessandro oder Schreck oder so, jetzt die so Videoformate haben, finde ich es eh ein bisschen öde, den Trailer einfach so laufen zu lassen, weil das kann ich ja theoretisch auch selbst.
Ja,
finde ich. Es macht schon Sinn, da ein bisschen zu kommentieren, ein bisschen was dazu zu sagen, aber du hast auch immer wieder Zuschauer dazwischen, die sagen so, jetzt was labert über den Trailer, ich sehe den zum ersten Mal, ich will den jetzt so in Ruhe sehen. Aber dann darf man sich auch nicht ein Format gucken, wo über Filme geredet wird, so weißt du. Und jetzt in so einem Moment redet man halt über Trailer.
Ja.
Also,
Naja, eben. Zumal, dann kannst du ja den Trailer verlinken und dann kann sich jeder den Trailer in Ruhe angucken.
Ja, ja, eben. Oder im Anschluss dann nochmal halt ohne Kommentar oder so. Deswegen, das finde ich also.
Vor allem je nach Format ist ja dann die Hälfte schon rum. Also, ich meine, hatten wir es ja davon mit Otto, dass mittlerweile die Trailer einfach zum Teil eine Länge haben, die gar nicht mehr klar geht.
Ja, das stimmt. Ja, das waren noch Zeiten, wo wir über Trailer hier geredet haben.
Stimmt.
Ja, Kino und Trailer.
Kino und Trailer gab es mal.
Da haben wir hier irgendwelche Filme, die dann demnächst anlaufen, wo die Trailer noch ganz frisch waren. Da haben wir die auch noch aufs Vorschaubild gehauen und haben darüber gesprochen, wie erwartungsvoll wir denn sind, diesen Film gegenüber.
Stimmt.
Da hatten wir Maverick auch ganz früh und dann haben wir 2 Jahre gewartet, bis wir letztendlich den Film im Kino hatten.
Ey, stimmt, ja, klar.
Den haben wir richtig früh hier
über den Trailer geredet. Der zeigt eigentlich total gut auf, was sich bei uns in der Zwischenzeit getan hat.
Ja, schon witzig. Aber es ist, glaube ich, interessant. Also ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ich glaube, wenn du so in die alten Kino- und Trailer-Folgen reinhörst und dir dann teilweise anhörst, was wir zu Trailern gesagt haben, wie erwartungsvoll wir waren und dann später ja die Filme dazu gesehen haben. Du hast ja hier auch Kingsman gesehen, diesen Nachklapp und so. Ich glaube, im Trailer war es ja noch recht,
ich hatte
recht
Bock.
Positiv gestimmt. Genau, ja. Du hattest Bock. Und dann hast du den Film gesehen und dann ging es dann bergab. Ich glaube, das mal gegenüberzustellen, das stelle ich mir auch ganz interessant vor.
Ja.
So ein bisschen, was draus geworden ist.
Ja, stimmt. Müsste man dann aber eigentlich wirklich mit der Rezension kombinieren, ne?
Ja, klar. Erst Trailerbesprechung und dann die Rezension.
Aber du
vielleicht
machst
kann das ja das mal zusammenschneiden.
Dass du auf deinen Blu-Rays dann auch, wenn der Trailer dabei ist, dass du dir den nochmal anguckst.
Ja, den gucke ich mir auch gerne an, ja. Besonders so bei den, also bei den 80er-Jahre-Filmen und so, das schockt schon krass, wenn du dir so einen Arnie-Film anguckst und danach guckst du nochmal den Trailer an mit dem Sprecher und so, das ist schon fett. Oder diese alten Horror-Trailer aus den 70s, 80s, die sind auch geil.
Ein echter Schocker.
Genau, ein echter Schocker. Ja, und wie du sagst, die gehen halt eine Minute oder so. Und jetzt 1,5 Minuten, 2 Minuten. Obwohl, je älter man so zurückgeht in der Filmgeschichte, also so, ich habe schon Trailer gesehen aus den 60ern, 70ern, die sind auch ziemlich lang. Das ist auch teilweise 3,5 Minuten so halt.
Ja, und die sind dann auch natürlich verglichen mit heute recht undynamisch.
Die sind richtig
undynamisch. Und alles, ja.
Und ja, aber die gehen allgemein zu lang. Auch wenn Alessandro die Trailer da mal einspielt, denke ich auch so, okay, das spielt jetzt hier, hätte man langsam mal aufhören können. So. Also es, und dann kommt noch eine Szene und noch eine Szene und noch eine Szene, wo ich denke so, lass doch diesen Teaser so, diese 1,5 Minuten reicht doch. Da soll ja nur Lust machen auf den Film und nicht irgendwie nicht das Ganze auswälzen.
Naja.
Naja.
Ja, das Problem ging wahrscheinlich damit los, als sie anfingen, Teaser und Trailer zu differenzieren.
Ja, stimmt.
Weil früher war es ja wirklich, war ein Trailer ja eigentlich ein Teaser. Und heutige Trailer sind irgendwie Kurzzusammenfassungen des Films.
Aber es steht auch ein bisschen im Verhältnis zu der allgemeinen Durchschnittslänge der Filme gerade. Also die Trailer sind lange geworden und die Filme sind auch im Durchschnitt länger geworden. Insofern wurde vielleicht angepasst. Wie man das findet, steht auf einem anderen Blatt.
Na.
Gut.
Gut.
Jetzt würde ich sagen, was wir noch machen können, ist über die, kurz mal berichten, was wir im letzten Sonntag in der Supporter-Episode am Sonntag gebracht haben, weil das haben wir noch gar nicht aufgenommen, als die Dienstagsepisode.
Ja, eben.
Als die Dienstagsepisode rausgekommen ist, insofern machen wir das mal am Freitag, dass wir einfach mal vom letzten Sonntag berichten.
Ich bin ja froh, dass du deinen Überblick behalten hast.
Ja, kann nicht schaden. Und werde ich das mal kurz vorlesen, oder?
Ja, mach das.
Erstmal können wir verraten, dass Classic Dave wieder hier war.
Yes.
Nicht nur für die reguläre Episode, sondern letzten Dienstag, sondern der Woche in der Support-Episode mit bei. Und der hat uns House Party 2 und House Party 3 mitgebracht, wo ich ja House Party 1 hier rezensiert habe. Insofern gehen wir chronologisch weiter, aber ich fürchte, es wird der letzte Teil bleiben aus dieser Reihe.
Konsequenterweise müsste ich ja jetzt einen Teil bringen.
Ja, konsequenterweise könntest du dann wieder 4 und 5 bringen, weil Dave hat ja schon in der letzten regulären Episode hat er ja über diesen neuen Nachklapp da gesprochen.
Naja, eigentlich müsste ich jetzt
komplett.
Ja, eigentlich müsste ich jetzt 4 bringen und dann müssen wir alle zusammen Teil 5 bringen.
Alle zusammen 5. Okay.
Dann hat jeder so ähnliche Anteile gehabt.
Ich kann mir vorstellen, das wären wahrscheinlich keine Highlights.
Nee. Gehe ich von aus, ja.
Aber es kann nur besser werden. Ich meine, ich überlebte 4 Fäuste gegen Rio. Insofern kann ich mir auch aus Party 5 angucken. Ist ein ähnliches Niveau wahrscheinlich. So, Abbott Elementary hat Lee hier gehabt. Eine viel gefeierte und einige Male mit verschiedenen Preisen prämierte Serie. Dann haben wir über die Frau im Nebel. Ich habe über die Frau im Nebel geredet. Da war ich im Kino. In einem Park Chan-wook. Und unser gemeinsamer Film war The Devils. Die Teufel. Von Ken Russell. Ziemlicher Skandalfilm, Anfang der 70er. Auch eine sehr interessante Rezension gewesen.
Ich finde ja, dass das Plakat, was du ausgesucht hast, das wirkt aktueller als der Film ist.
Ja.
Weißt du, ich meine? Das könnte, mit dem Plakat könnte das auch ein Film sein, der nach 2000 entstanden ist.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ist aber, glaube ich, auch ein Poster, was nicht von damals ist.
Ja, glaube ich
also
sofort.
Also ist auch ein aktuelleres Work.
Artwork?
Outwork, genau. Artwork. Outwork, ey, Junge.
Auch schön. Ja, ist cool.
Ja, gefällt mir auch. Hm. Aber du hast auch nicht so viel versprochen. Das Poster von hier.
Amusement Park.
Von Amusement Park, genau. Du wusstest sofort, wovon ich rede hier. Ich mache hier den Lee heute. Finde ich auch geil. Das ist wirklich ein stylisches Ding. Haben wir schon drüber geredet, dass das ein Poster ist. Ohne den Film zu kennen, könntest du das irgendwie in die Küche hängen. Voll. Und wäre immer noch super stylisch.
Ja, ja, finde ich auch.
Voll gut. So, jetzt in die aktuelle Episode 260. Und wir haben gesagt, weil wir haben diesmal 2 gemeinsame Rezensionen, dass wir mit der einen direkt loslegen.
Ja, machen wir.
Und machen direkt mit der ersten Rezension in dem Monat März. Gleich ein Supporter glücklich.
Ich habe eine leise Vorstellung, wer das ist.
Ja. Das ist der Auftragsfilm von Lukas, der weitermacht mit seiner European Tour.
Ich finde das schön. Ihn erkennen wir jetzt echt anhand der Filme.
Ja, ist voll geil. Na gut, wenn jetzt noch einer polnischen Film beigetragen hätte, dann könntest du es nicht erkennen.
Ja, stimmt.
Diesmal geht's nach Polen. Mhm. 1988 ist das Jahr, was wir schreiben. Und da ist folgender Film rausgekommen. Ein kurzer Film über das Töten.
Ja.
Kann man auch wörtlich nehmen. Geht 84 Minuten. Ist tatsächlich nicht sonderlich lang.
Ja, witzig. Also während des Schauens habe ich mir gedacht,
kürzer.
Das sind wieder die Künstler. Das ist ein Film, der geht knappe 1,5 Stunden und weil es Kunst ist, muss man dazu schreiben, dass das ein kurzer Film ist.
Ja.
Wenn das irgendwie eine große Studioproduktion gewesen wäre, hätten die es wahrscheinlich als Feature-Film angepriesen und nicht darauf hingewiesen, dass der kurz sein soll.
Ja, das ist natürlich Kunst.
Naja.
Aber mittlerweile haben wir ja festgestellt, witzig. Mittlerweile gehen ja die Trailer schon so lange. Also
ja, eben.
Kann man das schon als kurzen Film bezeichnen.
Ja.
Ja, ein polnischer Film von Krzysztof Kieslowski.
Mhm.
Und ja.
Hat den auch geschrieben.
Genau.
Interessant finde ich ja, wer hier DOP ist. Mhm. Hast du das gelesen?
Nee.
Weil ich habe mit dem Look so ein bisschen meine Probleme, das kann ich mal vorwegnehmen.
Ja.
Und dann wollte ich
da habe ich wiederum gelesen, woher das kommt, dass der Look so speziell war.
Ja, und das hat ja mit dem DOP zu tun.
Okay, der hatte die Idee mit diesen Filtern, ja?
Naja, der wollte den Film eigentlich nicht machen.
Mhm.
Und dann hat der sich überlegt, wie kann ich elegantst möglichst absagen, elegant möglichst, so.
Ja.
Ohne den halt irgendwie zu signalisieren, ich habe keinen Bock drauf. Und dann hat er ihm die Bedingung gestellt, dass wenn er das machen soll, dann macht er das nur, wenn er jede Einstellung mit einem Grünfilter versehen kann.
Ach, ein Grünfilter war darüber.
Mhm. Also halt unterschiedlichste Grün- und Braunfilter. Und der dachte halt, ja, das ist ein Ausschlusskriterium, ne? Dann wird er sagen, ja, nee, dann suche ich mir jemand anderen. Und dann hat aber ja gesagt.
Kieslowski fand das interessant, die Idee.
Ja.
Oh, nicht schlecht.
Weil das war ja tatsächlich der Ansatz. Das ist ja, dieser Film ist ja der 5. Teil von seinem 10-teiligen Gesamtwerk, diesem Dekalog. Und er hat sich für jeden Film einen anderen DOP geholt.
Okay.
Weil er immer wollte, dass der so seine eigene Bildsprache damit einbringt, damit das nicht wie eine Serie wirkt, weil das wurde ja eben in 10 Teilen im Fernsehen ausgestrahlt.
Ja, du hast es recherchiert. Es ist nicht alles, ins Kino gekommen, sondern ein Teil davon war TV-Filme.
Genau, nur Teil 5 und 6.
Okay.
Das ist eben ein kurzer Film übers Töten und übers Lieben. Die beiden, die kamen noch in einer längeren Version ins Kino.
Ah ja.
Und die anderen waren eben kürzere Fassungen. Das heißt, dieser Film kam auch in einer kürzeren Fassung mit im Fernsehen dann.
Okay.
Und weil eben sein Ansatz war, dass sich das nicht wie ein Guss nach einer Serie anfühlt, war sein Plan eben für jeden Teil einen anderen DOP zu holen.
Mhm.
Und für diesen Teil wollte er eben Slavomir Ichak holen. Wollte es unbedingt mit ihm machen und der hat halt versucht, irgendwie elegant da rauszukommen und hat dann eben gesagt, ja, ich mache das nur, wenn ich jede Einstellung mit einem grünen oder braunen Filter versehen kann. Dann hat der Regisseur halt ja gesagt.
Dumm gelaufen.
Ja, aber dann hat er das Ding halt Wolle genommen und hat dann halt wirklich, was habe ich gelesen, über 600 Filter angefertigt, weil er die auch immer selbst produziert hat, für diesen Film nur. Und deswegen, ja, also zum Teil sind ja schon wirklich, was den Look angeht, wilde Einstellungen dabei.
Ja, ist sehr roh und sehr körnig auf jeden Fall.
Ja, das Bild. Zum Teil hast du da das ist die Hälfte vom Bild verdeckt, weil es irgendwie so absifft im Schwarz und also zum Teil schon.
Hintergrund verschwommen und so zum Teil, ja.
Ja.
Ist schon abenteuerlich. Aber gut, das habe ich auch unter dem Deckmantel der Kunst dann so abgestempelt und habe gesagt, gut.
Ne, eben. Ist halt,
war wahrscheinlich so gedacht.
Ist halt der Look. Ich wollte nur vorweggeben, eben, also meins war es nicht mit dem Look.
Okay.
Aber der DOP ist eben echt ein Name, so. Der war Oscar-nominiert für Black Hawk Down.
Oh, okay.
Und das Ding ist, wenn du es weißt, erkennst du da was wieder.
Mhm.
Ja, für drei Farben Blau war der, glaube ich, auch in Cannes irgendwie am Start. Also der hat große Sachen gemacht. Gattaca ist auch von dem. Dann hat er aber auch in Deutschland ein paar Sachen gemacht. Männerpension.
Okay.
Und solche Filme. Also der hat schon echt eine interessante Vita.
Der war gut unterwegs.
Ja gut, das meiste davon natürlich nach diesem.
Mhm.
Aber der war halt eben auch schon in Polen wohl eine große Nummer und deswegen wollte er ihn haben.
Ja, ist schon. Also gerade diese beiden Filme, ein kurzer Film über das Töten und über die Liebe, der zweite. Die könnte man mal gehört haben oder definitiv irgendwo aufgeschnappt. Also, ja. Das ist schon ein Film, der auch über die polnischen Grenzen da, auch außerhalb der Filmpreisverleihung und so, da schon für Furore gesorgt hat. Und ich hatte den auch auf dem Schirm, hab den aber noch nie gesehen.
Mhm.
Insofern ganz interessant, dass Lukas uns den hier reingeschmissen hat und den anderen auch gleichzeitig in den Lostopf passenderweise. Und ja, wollen wir mal ein bisschen in die Handlung rein, oder?
Ja.
Die ist ja eigentlich nicht so schwer zu erklären. Also, der Film beleuchtet eigentlich drei Personen, die hier im Zentrum sind. Da geht es um einen Taxifahrer, der auch ziemlich Arschlochseiten zeigt, wie wir relativ weit am Anfang des Films sehen. Dann geht es um einen recht idealistischen jungen Anwalt. Und es geht um einen aggressiven jungen Mann, der durch die Stadt zieht und bei dem wir auch sehen, dass der grundsätzlich keine Frohnatur ist. Und wir folgen quasi allen diesen drei Personen. Die Wege von diesen drei werden sich dann auch kreuzen im Laufe des Films. Und der Schlüsselpunkt ist eigentlich, als der junge, aggressive Mann dann auf den Taxifahrer stößt und den dann tötet. Das ist der besagte Mord, der sich hier zuträgt in diesem Film. Jetzt weiß ich nicht, wie weit man hier weitererzählen sollte, weil es gibt halt zwei extrem harte, brutale Momente. Und einer davon ist definitiv dieser Mord, der hier ziemlich ausführlich und in einem sehr langen Take dann auch ausgemerzt wird, weil das ist jetzt nicht nur... Das ist jetzt nicht nur so, dass einer erschossen wird und dann ist das so eine Sache, weißt du, wie in anderen Filmen, dass das in 10 Sekunden erledigt wird, sondern hier wehrt sich derjenige definitiv eine ganze Weile, bis er letztendlich stirbt. Also schon ein harter Moment.
Ich finde, man kann auch erzählen, wie das ausgeht, weil ich glaube, dass es ja darum geht bei dem Film, aber
eigentlich ja.
Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler wäre, aber ich finde halt diese Gegenüberstellung dieser beiden Events, das ist ja der eigentliche Clou des Films.
Ja, stimmt. Also selbst das ist wirklich einer der Filme, auch wenn man das Ende weiß oder wenn du weißt, wie das hier abläuft. Es geht ja mehr um die Charakterzeichnung, darum, wie sich auch die Einstellung dieser drei Charaktere oder beziehungsweise besonders von dem Anwalt auch entwickelt im Laufe des Films.
Ja, zumal das, was du jetzt gerade erzählt hast, dieser erste Mord, der passiert ja auch verhältnismäßig spät im Film. Ist ja nicht so, als würde das in der ersten halben Stunde passieren.
Nee, ich würde auch sagen mittig vielleicht.
Ja, also weil du hast ja wirklich weit über eine halbe Stunde erstmal Exposition und wir erfahren, wie so die einzelnen Charaktere leben und da passiert ja auch noch nicht wirklich viel.
Ja.
Das ist für mich eh auch noch so ein kleiner Kritikpunkt, der kommt wirklich sehr spät zum Punkt. Also da lässt sich schon echt viel Zeit.
Gebe ich dir recht.
Und das eben bei den gerade mal 84 Minuten.
Wir können ja mal hier ohne Spoiler-Triangel jetzt mal ganz vorsichtig sagen, wenn einer sich jetzt hier ausklinken will, weil er jetzt wirklich gar nichts hören will und sich komplett überraschen lassen will, dann kann er gerne hier skippen.
Mhm.
Aber wir werden jetzt mal auch ein bisschen über den zweiten Teil eingehen und das ist für alle anderen, die ihn noch nicht kennen, das ist jetzt wirklich keine große... Also es zerstört euch nicht den Spaß am Film, so würde ich es mal ausdrücken.
Ja.
Ja, dann... Wie machen wir weiter?
Na, wir erzählen, was mit dem Mörder passiert, oder?
Das finde ich einen ziemlich harten Schnitt übrigens.
Ja.
Oder? Dass der dann, weil in der nächsten Einstellung ist er inhaftiert. Man hat ihn praktisch gecasht,
Er ist schon verurteilt. Also,
und verurteilt, genau. Das, dieser komplette Mittelteil, dass er überhaupt gefangen wird, wieder gefangen wurde, wie sie ihn verhaftet haben und es wird alles nicht
das
gezeigt.
Das ist eigentlich sehr geil. Das fand ich grandios. Du War's hast, gut? Nee, klar, weil das sind die Dinge, die hier im Off erzählt werden. Die werden sonst oftmals viel zu ausführlich im On thematisiert.
Ja.
Und hier, es ist so logisch, weißt du, die Kleine fragt ihn, wo hast du denn das Auto her? Schnitt, Verurteilung. Hm. Und es ist vollkommen logisch, was passiert ist.
Ja, und sie hat natürlich das Auto erkannt und so, weil sie vorher diesen Taxifahrer auch gesehen hat. Weißt du?
Ja, aber selbst wenn sie das Ding nicht zusammensetzt, das geht lediglich um die Frage, wo hast du das Auto her, weil das ist nicht deins.
Ja,
so,
ja.
Sie wusste, das ist nicht seine Karre. Wo hast du die Karre her? Und so führt eins zum anderen, Ende vom Lied, er wird verurteilt.
Fandst du gut, ja?
Ja.
Also logisch kann man sich das klemmen, das hast du recht, aber trotzdem ist das irgendwie so, wait a minute.
Also
fehlt hier was oder also es wirkt für mich unorganisch so dieser Schnitt.
Es ja ist auch unorganisch und ich finde halt gemessen an dieser wirklich langen Exposition am Anfang ist es natürlich ein recht abruptes Ding. Mhm. Aber auch da wieder, es geht hier halt nicht um die Verhandlungen und es geht vor allen Dingen, das finde ich halt so geil, es geht auch nicht um seine Beweggründe. Aber es geht nur um den Akt. Mhm. Und deswegen finde ich den Schnitt gut, weil dann geht's um den anderen Akt.
Ja.
Weil er wird verurteilt und er wird zum Tode verurteilt. Und das sehen wir dann eben auch.
Genau, das ist dann die zweite harte Szene.
Und deswegen finde ich, zeigt dieser Film halt diese Gegenüberstellung von einem illegalen Mord und einem legalen Mord. Mhm. Und weil es halt im Kern das Gleiche ist, geht's hier auch nicht um die jeweilige Motivation. Sondern das eine ist halt vom Staat abgesegnet und das andere wird halt schon in der Bibel verurteilt.
Ja,
wobei eben das, was vom Staat gemacht wird, halt im Grunde genauso verurteilt wird, nur es ist halt hier eben die legale Variante. Und das ist, finde ich, schon ziemlich cool, weil also das erfahren wir ja auch nicht nur durchs aufmerksame Zuschauen, sondern auch, weil es uns die Hauptfigur ja dann auch erzählt, so, wo er fragt, wo ist denn da der Unterschied? Naja. Deswegen. Also ich meine, der Titel bringt es auf den Punkt. Es geht hier halt übers Töten. Ums Töten.
Ja. Hat ja auch dafür gesorgt, dass dieser Film, also gerade in Polen nochmal diese Diskussion, was die Todesstrafe angeht, entfacht hat. Und da nochmal ein bisschen für Diskussionsstoff gesorgt hat. Also, weil die Todesstrafe gab es ja tatsächlich noch in den 80ern in Polen.
Zu dem Zeitpunkt gab es sie noch. Mhm. Und unmittelbar nach dem Film nicht mehr, beziehungsweise dann wurde die erstmal für 5 Jahre ausgesetzt und dann auch, glaube ich, soweit ich erfahren habe, nicht wieder eingeführt.
Denke auch.
Und ich meine, also wenn du dir als Filmemacher irgendwie mal ganz idealistisch jemals in frühen Jahren vorgenommen hast, ich möchte mit meinen Filmen die Welt verändern, also gibt weniger, auf die das zutrifft.
Ja.
Aber also hier kann man schon davon sprechen.
Das ist jetzt die Frage, ob da jetzt wirklich der Film dafür maßgeblich beeinflusst, also ob der jetzt die Todesstrafe gekippt hat, da würde ich halt ein bisschen, ein bisschen skeptischer rangehen. Vielleicht war das ein gutes Timing, vielleicht hat dieser Film bestimmte Diskussionen angeregt, die sowieso schon in der Regierung vielleicht diskutiert worden sind oder bestimmte Politiker, die das eh kippen wollten.
Ja.
Vielleicht war das Timing nur gut, ob der Film jetzt dafür gesorgt hat.
Ja, wie auch immer, Fakt ist nur, bis zum Film gab es die Todesstrafe unmittelbar nach dem Film. Gab's sie nicht mehr.
Das stimmt, ja.
Und das ist ja irgendwie schon krass. Und ich meine, wir haben ja schon damit eingeleitet, dass der viele Preise gewonnen hat. Mhm. Der hat den ersten europäischen Filmpreis bekommen, ne?
Oh, okay.
88 wurde das erste Mal der europäische Filmpreis verliehen, den hat er bekommen.
Das war der allererste.
Ja, in Cannes hat er einen Jurypreis bekommen.
Da war er auch als bester Film nominiert, definitiv. Er war im Rennen.
Ja. Und dann wurde der ja 2003, von der Bundeszentrale für politische Bildung wurde der in diesen Filmkanon aufgenommen von Arbeiten, die an Schulen gezeigt werden. Das umfasst 35 Filme und der ist einer davon.
Fuck you Goethe auch dabei?
Ja, müssen wir mal recherchieren. Ich habe mir die Liste nicht angeguckt.
Okay. Interessant. Kann mir schon vorstellen.
Naja, weil ich meine,
weiß nicht, was
wir haben noch die Brücke und sowas im Unterricht gesehen.
Ja, schon hart, aber das ist schon auch einer von denen, wo du sagst, so, Alter, wo du nach Hause kommst und total verstört vor deinen Eltern stehst und denkst so, und wie war es heute in der Schule? Und Film über eine Todesstrafe gesehen. Mhm. Also ist schon, Der ist schon recht hart und explizit, finde ich schon hart, den in der Schule zu zeigen. Aber gut, vielleicht so ein bisschen Abschreckung und weiß ich was.
Du, ich fand die Brücke auch hart.
Ja, ja, definitiv. Der ist das gleiche Liga.
Ja.
Ja, wie fandst du das denn?
Also ich find's inhaltlich super.
Mhm.
Der Look hat mir die Sache echt schwer gemacht, weil ich es einfach nicht geil fand. Also optisch, so das Audiovisuelle ist für mich kein geiles Kino.
Mhm.
Aber inhaltlich finde ich das halt gut. Jetzt kommt aber beim Inhalt erschwerend noch hinzu, dass ich ja eben im Pacing so meine Probleme habe, weil ich finde, der Film profitiert nicht von dieser langen Einführung.
Mhm.
Weil das, was er im Kern erzählen will, könnten ja auch, wenn die, finde ich, später reinspringen oder halt das ganze Vorgeplänkel nicht so ganz ausführlich gemacht hätten.
Hatten die doch öfter so eine Schnitte gemacht wie der eine.
Ja.
Ja. So kurz war er dann doch nicht. Zumindest hat er sich nicht so angefühlt.
Eben. Ich fand, der kam dann doch eben recht langatmig daher.
Mhm.
Und ja gut, also ich glaube, wir sind da jetzt schon auch ziemlich abgehärtet, weil jetzt so die Darstellung des Mordes oder des Tötens hier im Film ist jetzt für so Leute, die Horrorfilme hoch und runter gucken, jetzt auch nicht was einen maßlos schockiert. Aber hat auf jeden Fall seine Wirkung. Weil es halt auch sehr, sehr nüchtern, ne? Das Ganze.
Ja, ja, das schon.
Ja, aber ansonsten, ich fand das alles gut gespielt. Ich finde den irgendwie auch wichtig.
Mhm.
Aber unterm Strich so ein bisschen underwhelmed, glaube ich. Gemessen an den Erwartungen, die dann doch aufgekommen sind. Weil ich halt wirklich schon einiges gehört hatte im Vorfeld.
Ja, du hattest den ja auch auf dem Schirm, unabhängig jetzt von Lukas Auftragsfilm,
ja, ja.
Dass du den mal sehen wolltest, hast du
genau,
gesagt.
Genau, also, eben den und den anderen, den es auch als Kinofilm gab.
Richtig, also als der aufgepoppt ist, hast du gleich gesagt, ach, okay, den wollte ich eh gucken.
Mhm.
Ja, du sagst da ein paar vernünftige Sachen auf jeden Fall in deinem Plädoyer insofern.
Ah ja, siehst du das ähnlich oder wie?
Ich sehe das ähnlich, ich habe sogar Probleme mit einigen von den Figuren. Also beziehungsweise der Figurenzeichnung, was das Drehbuch angeht. Also ich finde die Idee super. Ich finde, dass das Thema aufgeworfen wird, finde ich super interessant. Und auch das gegenüberzustellen, so der Mord vom Staat und Mord aus dem Nichts einfach so, weißt du, ohne Grund.
Hm.
Und auch, dass man jetzt da keine Backstory aufbaut, sondern dass der Typ einfach, keine Ahnung, dass er einfach Bock hat, irgendwie jemanden zu töten, so weißt du, ohne da jetzt irgendwie einen Grund dafür hinzulegen und so. Das fand ich auch gut. Aber das Problem habe ich erstens mit dem Anwalt, weil dieser Gegenpol des moralisch guten Anwalts, der noch super unschuldig ist in seinem Job und irgendwie Gutes tun will, das finde ich zu extrem positiv gezeichnet, sodass mir schon aufgefallen ist, dass ich finde, so der Typ ist halt zu sehr so jetzt dieser Held auf der anderen Seite, so weißt du, so böse gegen gut.
Du glaubst, solche Idealisten gibt's heute nicht mehr oder warum?
Die gibt's schon, aber die haben mich in dem Film gestört. Also ich hätte es besser gefunden, wenn einer das ein bisschen nüchterner gespielt hat, als dieser Typ, der zweifelt an allen Bösen in der Welt und weißt du, so dieses, oh.
Ja, zumal weißt du, der dann eben, ja, sich auch schwer tut, das loszulassen, ne?
Richtig.
Ich meine, im Bewerbungsgespräch, was wir am Anfang von ihm sehen, da sagt sein Chef, glaube ich schon, ach nee, das ist zum späteren Zeitpunkt, der sagt ihm ja irgendwann so, hey, du bist zu weich für den Job.
Hm.
Das geht dir zu nah alles.
Ja, ja, du nimmst dir das zu persönlich. Du nimmst das zu persönlich alles.
Hm.
Definitiv. Und dann im Umkehrschluss, also du fühlst mit keinem mit. Der, den finde ich überzeichnet, deswegen fühle ich mit dem nicht mit, obwohl das ja eigentlich der Gute ist. Der Taxifahrer wird von vornherein als Arschloch dargestellt, weil der irgendwelche Minderjährigen irgendwie mitnehmen will mit seinem Taxi und die irgendwie, offensichtlich ist er Sexstraftäter und hat kein Problem damit, irgendwie, weißt du, auch illegale Machenschaften zu begehen.
Mhm.
Und dann hast du den eigentlichen Killer, der am Ende natürlich um sein Leben fleht und total Schiss hat und weiß, okay, jetzt geht's zu Ende und dann zeigt er zum ersten Mal Emotionen. Aber es kann ja auch nicht egal sein als Zuschauer, was wiederum interessant ist, weil normalerweise ist das ja Menschenleben, weißt du.
Ja.
Aber du fühlst auch nichts, weil du denkst, okay, der Typ hat vorher nicht eine Emotion gezeigt, weißt du, und jetzt rastet er halt aus. Wo es zu Ende geht. Insofern ist das etwas, was ich mir zwar angucken konnte, aber insgesamt war das zu dröge und du bist dazu unempathisch.
Ich finde aber gerade das, dass er dich nicht über die Empathie kriegen will, das finde ich so sympathisch an dem Film. Dass der nicht versucht, bei dir irgendwie auf die Tränendrüse zu drücken oder dich emotional zu einer der Figuren zu holen.
Ja, das war
wahrscheinlich das Ziel. Das finde ich gemessen am Thema super. Genauso wie die Tatsache, dass der eben dann den Taxifahrer auch von schlechten Seiten zeigt, weil der diese Moral damit in den Raum wirft. Weißt du, inwiefern das halt gar keine Rolle spielt, wie du dich moralisch verhältst, solange das halt vom Gesetz als noch legal durchgeht und so weiter. Und halt natürlich, solange du nicht entdeckt wirst, kannst du quasi machen, was du willst. Aber eben dieses Heuchlerische dabei, weil das so ein Staat im Grunde das Gleiche tut, aber da halt vom Gesetz geschützt ist.
Ja, klar.
Und diese Ambivalenz, finde ich, das ist halt das, was der Film uns erzählen will. Und deswegen finde ich, fände das störend, wenn du hier mit der einen oder anderen Figur irgendwie emotional mitgehst.
Ja, was heißt störend? Also es hilft natürlich, einem in einen Film einzutauchen, wenn du irgendwo empathisch mit dabei bist.
Ja, und deswegen ist, glaube ich, für mich eher das Problem beim Pacing, weil er es eben in der ersten halben Stunde nicht schafft, das Thema so schnell, also oder so schnell zum Punkt zu kommen, dass du interessiert genug bist, um nicht die Längen wahrzunehmen. Weil das Vorgeplänkel, das ist, weil ich glaube, alles, was er damit erzählen will, ist lediglich, dass es gar nicht um böse Absichten geht, sondern dass jeder mehr oder weniger zum Mörder werden kann. Es braucht halt nur die richtige Situation und das richtige Timing. Unterm Strich.
Ja, ist schon richtig. Aber insgesamt, das ist wahrscheinlich das, was du meintest mit dem Pacing und der Bildsprache und so, fand ich auch den Film sehr drüge. Obwohl er natürlich diese harten Akzente hat und man die so schnell nicht vergisst.
Ja, ist auch.
Ist er aber wirklich recht ruhig inszeniert. Also jetzt nichts, was mich jetzt groß beschäftigen wird. Oder kein Film, wo ich jetzt sage, richtig gut, sondern ich bin da auch bei dir, ich bin da ein bisschen underwhelmed.
Aber trotzdem so, dass du den empfehlen würdest?
Das ist wahrscheinlich einer von denen, die ich als interessant bezeichnen würde, aber keiner von denen, die ich mir jetzt nochmal angucken würde oder kaufen oder so, sondern...
Ja, das sehe ich genauso.
War okay, den mal gesehen zu haben, aber ja, wie gesagt, haute mich jetzt nicht um. Hab da zu viel auszusetzen.
Ja, ich glaube, das ist auch wieder einer von diesen Filmen, die mir währenddessen keinen großen Spaß machen, wo ich dann aber hinterher trotzdem froh bin, die gesehen zu haben.
Ja. Also interessant an diesem Film ist tatsächlich die Fragen, die dann aufgeworfen werden und die Diskussion. Mhm. Wenn man nach dem Kino, vielleicht vor dem Kino steht und dann wirklich über diese Themen nachdenkt und dann mit seinen Freunden darüber diskutiert, ja, guck mal, du hast keine Empathie für den Taxifahrer und so, aber ist denn sein Leben weniger wert als ein anderes Leben, wenn du den jetzt sympathisch finden würdest? Und diese ganze Unterhaltung, die dieser Film auslöst, sind wahrscheinlich interessanter als der Film an sich. Das kann man an der Stelle sagen.
Aber ich finde, es gibt halt oftmals Filme oder auch Serien, wird ja auch hierzulande gerne mit Fernsehfilmen gemacht, so von Schirach und Konsorten, wenn die so große moralische Fragen in den Raum werfen, die auch immer irgendwo was Philosophisches haben, dann wird das eben hierzulande, machen die das eben genau so, dass sie jede Seite möglichst empathisch aufdröseln, damit du beide Seiten gut nachempfinden kannst.
Ja.
Und dann lassen sie dich hinterher halt mit der Frage zurück. Wie würdest du entscheiden? Und hier, er macht das halt viel nüchterner.
Das stimmt.
Und das finde ich halt irgendwo geil.
Ja, man weiß, das ist halt das Schwierige. Man weiß halt zu schätzen, man findet gut, dass der Sachen anders macht. Andererseits hätte man vielleicht lieber die generische Variante, so, weil du da mehr Spaß dran hättest an dem Film. Das ist ein bisschen dieser Zielspalt. Aber klar.
Weil das ist halt, mir hat er mit dem Look da keinen Gefallen getan und ich verstehe, dass das zu diesem drögen Szenario da eher nochmal in die Kerbe haut und dass du das halt eben auch alles entsprechend finden sollst durch die Optik. Aber ja, dadurch fand ich es eben nicht wirklich geil.
Okay, interessant. Interessant wird das Punkteraten dann auch.
Ja.
Bin ich ja mal gespannt, wie wir hier einsteigen im Monat März.
Kommen wir mal zu den Punkten.
Ja.
Oder hast du sonst noch was hier?
Nö, ich hatte nichts mehr. Also insofern können wir da gerne überleiten.
Alright.
IMDb ist bei ein kurzer Film über das Töten bei einer 8,0. Ich habe keinen Metascore gefunden. Rotten Tomatoes 8,4 von 10. Durchaus ein Kritikerliebling. Vom Publikum gibt es eine 4,2 von 5. Und Letterboxd ist hier auch bei einer 4,0. Also
ja, ist schon alles richtig gut.
Doch schon alles sehr ordentlich, was die Punkte allgemein angeht.
Jetzt raten.
Wer fängt an? Du als amtierender Champ?
Ja, kann ich gerne machen. Ich sag 6,5.
Das ist falsch. Das ist eine 6.
Eine 6, ja?
Ich sage bei dir 6,5.
Du Fuchs. Ich bin mal 7.
Ach doch, eine 7. Beide vorbei.
Tricky Motherfucker.
Naja, muss ja nicht sein, dass du hier ein Klingeln geplant hast.
Nee, nee.
Okay, 7 von Lee, 6 von Guess. Mhm. Ich glaube, so einig waren wir uns bei Lukas-Filmen noch nie, oder? Das war immer so.
Stimmt, ja.
Bei dem Belgischen hier, den fandst du auch irgendwie lustiger als ich.
Mhm.
Und
ja, aus Serbien gab es große Diskrepanzen.
Bei Serbien gab es große Diskrepanzen. Beim Ozean-Pianisten, da war ich höher als
Oha.
Du.
Ja, ja.
Da war einiges an Differenz. Ja. Hier wieder du versöhnlicher. Das ist schon
witzig, ja.
Ist schon lustig, ja.
Weißt du denn, ich frage das ja immer, wie es jetzt bei Lukas aussieht. Findet er jeden dieser Filme, die er uns bisher aufgetragen hat, selber super?
Das hat er, glaube ich, ganz am Anfang mal gesagt, dass er alle Filme mag, die er uns hier beiträgt. Okay. Also, dass das schon alles Herzfilme von ihm sind. Da ist jetzt nichts bei, wo er den er nicht gesehen hat, wo er unsere Meinung haben will oder so, oder den er nicht gut fand, sondern soweit ich weiß, sind das schon alles Filme, die er mag. Aber
okay.
Kannst du uns da gerne nochmal korrigieren, wenn ich dich hier falsch zitiert habe.
Er hat da auf jeden Fall einen sehr interessanten, abwechslungsreichen Geschmack.
Ja. Und offensichtlich Freund vom europäischen Kino. Oder er macht eine World Tour, das weiß ich natürlich noch nicht. Vielleicht geht es ja dann über die Kontinentgrenzen hinaus im späteren Verlauf. Das kann ich noch nicht voraussagen.
Meinst du, wir verlassen Europa demnächst mal?
Vielleicht verlassen wir Europa, gehen dann quer durch Russland und Indien, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich hoffe, Indien wird übersprungen. Direkt nach Südamerika oder so, keine Ahnung.
Ja.
Schauen wir mal. Wir sind gespannt. Danke, Lukas. Schönen Gruß an ihn. Auf jeden Fall, egal wie man den Film finden mag, war wieder eine interessante Rezension.
Mhm. Naja, fand ich auch.
Und jetzt du, gucken wir mal, ob du da Kontrastprogramm bringst oder eh nicht schwer unterwegs bist, weil mein Film, den ich heute bei habe, ist auch nicht gute Laune Kino, kann ich schon mal verraten. Da gibt's auch Tote.
Ja, also in meinem Film gibt's auf jeden Fall auch diverse Tote. Mhm. Trotzdem ist das keine schwere Kost, im Gegenteil.
Das klingt nach 80s.
Nee.
Nicht, okay.
Nee. Aber die Zeit, aus der Film stammt, ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Mhm. Ich kannte den schon und kannte den aber von damals und habe aber auch da wieder Angst gehabt, dass ich halt damals so in dem Film war, dass das irgendwie völlig blind war, die Bewertung dieses Films. Und weil der aber bei mir jetzt so in Erinnerung irgendwie einen Stein im Brett hat, wollte ich den nochmal sehen. Und das hat auch was damit zu tun, dass Dennis mir jetzt Juice aufgetragen hat für diesen Monat, beziehungsweise ich das Los von ihm gezogen habe. Mhm. Und ich ja sowieso aus dieser Ecke noch so ein paar Sachen abhaken will, weil mir fehlt zum Beispiel Poetic Justice auch noch.
Na, dann beeil dich mal. Der ist auf meiner Badewannenliste für dieses Jahr.
Okay.
vielleicht können wir uns da absprechen, aber ich gucke den auch
demnächst. Ja, oder wir machen so, weil sonst, ja.
Ja, das können wir machen, weil der wäre tatsächlich demnächst bei mir gekommen. Also.
Ja, dann sag Bescheid, weil
machen wir so.
Das ist tatsächlich einer der wenigen, die mir eben noch fehlen aus dem Ding. Und so dieses 90s schwarze Kino, das hat ja schon eine Menge geiler Filme hervorgebracht. Da hatten wir es ja neulich wieder von. Hm. Gerade als Dave mit House Party ankam.
Da gab es auch gute, ja.
Ja, und dann gab es einen Film, ich finde, der sticht halt ein bisschen da raus. Einfach, weil er audiovisuell wirklich eine ganz andere Baustelle ist. Mhm. Und das ist Belly.
Oh.
Aus dem Jahr 1998. Auf Deutsch White Lines, Bindestrich, im Teufelskreis des Verbrechens.
Okay, so heißt der, Alter.
Ja, Mann. Alter. White Lines im Teufelskreis des Verbrechens. Warum man sich gegen Belly entschieden hat, weiß ich nicht. Weil das ist doch ein schöner, runder Titel. Was ist los?
Finde ich auch, ja. Kurz und prägnant.
Ja.
Stattdessen macht man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 Wörter draus.
Das ist wirklich weird. So, Regisseur Hype Williams. Und das ist das Wichtigste bei dem ganzen Ding.
Ja, Hip-Hop-Fans durften ihn kennen.
Ja. Wüsstest du, was sein erstes Musikvideo war?
Also mir fallen legendäre Musikvideos von ihm natürlich ein, aber sein erstes, also es muss vor Busta Rhymes.
Was du meinst jetzt, welches?
Gimme Some More zum Beispiel hat er gemacht.
Gimme Some More war von ihm. War Put Your Hands to My Eyes, Cause war auch von ihm.
Das war auch schon von ihm.
Ja, ja, das ist ja eh immer so Schwarzlicht und
so diese ruckartigen Bewegungen, Missy Elliott, The Rain ist auch so
klar,
typisches High Williams
Video. Diese Fisheye-Optik hat er sowieso groß gemacht.
Genau, aber das erste, nee.
Naja, also ich meine von ihm, If I Rule the World ist auch so ein klassisches Ding. Oder California Love war ja auch richtig groß und vom Look her natürlich auch sehr prägnant. No Diggity. Hate Me Now war ja auch wahnsinnig episch. Mhm. Später so Still DRE war auch echt groß. Aber so, dann die ganzen Kanye West Sachen, ne? So Stronger und solche Sachen waren ja auch von ihm. Oder All of the Lights, Big Pimpin' und so. Der hat halt schon echt große, bekannte Sachen gemacht. Das erste war Can It All Be So Simple.
Can It Be All So Simple von Wu-Tang Clan war sein erster. Okay,
krass. Can It All Be So Simple.
Da hätte ich aber nicht gewusst, dass das Hype Williams ist.
Nee,
das
weil Video. Da ist halt der Look ja auch noch
untypisch.
Relativ verhalten, ja. Mhm. Ja, und der hat eben 1998 Belly gemacht. Mhm. Und du kennst ihn.
Nee, ich habe ihn nie gesehen.
Oh,
ich kenne den Soundtrack, ich kenne den Film nicht, tatsächlich.
Oh, shit, okay. Das, jetzt muss ich mir mal überlegen, wie erzähle ich das denn jetzt?
Ja, ich habe Berlin nie gesehen.
Okay, das ist ja krass. Okay, aber du kennst natürlich so New Jack City und sämtliche anderen Filme, die so ein bisschen dieses Crime-Ding in New York und so weiter.
Ich habe viele gesehen in den 90ern halt.
Ja, weil der Film, der zitiert wahnsinnig viel in die Richtung. Mhm. Und es ist fast so ein bisschen wie so ein sehr billiges Goodfellas-Rip-Off, aber halt in einem Stil von einem Musikvideo von Hype Williams.
Okay.
Und das klingt erstmal wahnsinnig nach Style Over Substance. Und das war schon auch ziemlich durch die Bank weg die Kritik, die sich dieser Film damals anhören musste. Mhm. Weil die Story ist völliger Käse oder ist halt so simpel. Man kann da natürlich, wenn man möchte, auch was Mörderkomplexes drin sehen, aber im Grunde passt die halt auf den Bierdeckel. Mhm. Es geht hier um zwei Freunde, Tommy Bundy und Sincere. Und witzigerweise spielt dieser Film 99. Das ist irgendwie wichtig, weil halt auch hier wieder das die Jahrtausendwende naht und das ist so ein bisschen Umbruchstimmung und so. Interessant finde ich halt nur, weil dieser Film ist von 98, warum haben die nicht einfach das jetzt erzählt, sondern müssen irgendwie noch ein paar Monate vorspringen in der Zukunft. Egal.
Okay.
So, es wird das Jahr 99 erzählt und Tommy Bundy und Sincere sind beste Freunde, schon seit Kindheitstagen. Das sind die beiden Herren, die auch auf dem Cover zu sehen sind. Das sind DMX und Nas. Mhm. Also DMX spielt Tommy, genannt Buns, wegen Bundy, und Nas ist Sincere. Und die sind kriminell unterwegs, dabei recht skrupellos, also marschieren dann halt auch mal irgendwo in eine Bank ein und schießen alles über den Haufen. Und sind in ihrem Viertel sind die so die Shotcaller. Ne, jeder hat auch irgendwie ein bisschen Schiss vor denen, die sind super bekannt, jeder weiß auch von denen. Mhm. Dabei ist Buns noch so ein bisschen berüchtigter und Sincere gilt noch so als der Vernünftige. So auch ziemlich ihren Rapper-Image entsprechend ist Nas so ein bisschen der
bisschen mehr
sophisticated
conscious.
Typ, conscious Typ. Und DMX ist halt der Draufgänger. Mhm. Ey, und schon die Eröffnungssequenz, Alter, da schnallst du ab. Das hat so viel Style, da ist alles zu spät.
Echt, ja?
Ja, Mann, weil der hier, gerade wie gerade eben erwähnt, bei Gimme Some More oder vor allem Put Your Hands Where My Eyes Can See, du hast so eine Schwarzlichtoptik. Hm. Das heißt, es ist eigentlich verhältnismäßig dunkel, aber halt die Klamotten, alles was weiß ist oder Zähne und die Augen, alles glüht halt so raus. Hm. Und dann hast du so eine Heißsequenz, wie die in so einem Club einmarschieren, genau Bescheid wissen, Leute platt machen und da halt richtig viel Kohle rausnehmen. Und das alles aber unterlegt von der Musik, das heißt von der Action, die du im On siehst, hörst du nichts. Hm. Das heißt, es hat so eine krasse Montage-Stimmung. Und das in dieser Schwarzlichtoptik, was halt super stylisch gemacht ist, das hat fast was von Kubrick oder
Alter.
Ey, wirklich, das ist
das wird, wenn der Hilfevergleich angezogen.
Ey, ohne Scheiß, echt, Alter. Ja? Das hat was krass Poetisches.
Ja gut, ich hab's
sowieso nicht gesehen. Der ganze Film, also vor dieser Sequenz hast du noch DMX, wie er mit seinem, du kennst wahrscheinlich auch die Skits auf seinen Alben, das hat ja immer was von so einem Spoken Word oder von so einem Gebet.
Zitat irgendwie, ja.
Ne? Wie er dann spricht und das hast du hier halt auch am Anfang und dann kommt eben diese Heißsequenz und dann gehen sie zurück, also das waren natürlich hier die Truppe rund um Buns und Sincere und dann gehen sie zurück in die Hütte von Buns und machen sich erstmal locker. Mhm. Ey, und dann hast du da, ist halt, diese Hütte ist halt ziemlich weiß gehalten, dann mit so schwarzen Möbeln und dann hast du halt so eine Einstellung, wie Nas sich auf den Sessel flackt, auf so einen großen schwarzen Ledersessel, er selber so einen schwarzen Ledermantel an mit so weißen Kreuzen drauf. Mhm. Und dann ist er halt vor dieser weißen Wand, wo wieder so ein Bild an der Wand hängt, was schwarz-weiß ist, ich glaube Iman drauf ist oder so. Und dann hast du so einen Shot von leicht unten und das auch wieder in so einer Fischoptik und es ist einfach wie ein fucking Albumcover, Alter.
Ich wollte auch gerade sagen, es klingt so, als wenn er da so ein Plancover
Aber so hast du halt wahnsinnig viele Einstellungen, die du wirklich einzeln rausnehmen könntest und du hast eben irgendwie ein Cover oder ein Bild für die Wand oder sonst was. Also es ist wahnsinnig stylisch gemacht. Aber eben dadurch drängt sich das so ein bisschen auf, dass du hier halt Style over Substance hast. Ja, und die Handlung, also es ist relativ, wie gesagt, wahnsinnig generisch. Die machen dann so ein bisschen ihr Ding. Dann möchte Buns ins Drogengame einsteigen, weil es eine neue Heroinsorte gibt, wie sie in Nachrichten erfahren haben. Und die bläst die Leute halt sonst wie weg. Und das ist eben der neueste Scheiß. Und er sagt, wir wären so die krassesten Kingpins, wenn wir jetzt in unserem Blog die Leute sind, die diese Droge neu haben, weil sonst niemand sonst hat die. Also wendet er sich an seinen jamaikanischen Kumpel, Ox, das ist auch so ein Drogenlord. Und der ist, glaube ich, in Omaha oder so, nicht in New York jedenfalls. Und mit dem connectet er sich dann und in dem Moment sagt Sincere so, also hey, wenn du jetzt hier mit Drogen anfängst und so, bin ich raus. Wobei, die haben früher halt auch schon gedealt, aber jetzt geht's halt eben um Heroin und er möchte das natürlich alles im großen Stil betreiben und deswegen sagt Sincere jetzt, na, da bin ich raus. Ganz der conscious Typ, zumal der halt, also beide haben irgendwie eine Freundin, Buns nimmt das nicht alles natürlich nicht ganz so ernst, weil auch das wieder hier, wenn du versuchst, die Handlung ernst zu nehmen und den Charakteren zu folgen, dann ist das eine wahnsinnig krasse Selbstdarstellung, weil die sich hier natürlich wie die krassesten Gangster aufführen. Buns hat dann da seine Chick und natürlich parallel noch irgendwie 1000 Bunnies, die ihm dann halt mal kurz im Auto einblasen oder sonst was. So, der ist dann natürlich ganz der Gangster im Lifestyle. Und Sincere ist aber total anständig, hat seine Freundin von T-Boss gespielt.
T-Boss spielt?
Ja, heißt auch Tiana in der Rolle. So, es ist alles sehr nah am Leben hier. Und die haben ein Kind zusammen und die möchten natürlich aus diesem kriminellen Umfeld irgendwie aussteigen und möchten zurück ins Mother Country, zurück nach Afrika. Und back to the roots und alles eben ganz conscious. Und ja, Buns ist aber eben voll auf dem Film und möchte halt jetzt hier der nächste Scarface werden. Und dieser Konflikt, um den geht's natürlich. Und also alle Wendungen, die es da gibt und Charakterentwicklung und so weiter, das ist alles wie halt ein verfilmter Rap-Song.
Einst Brüder und dann
ja.
Auf zwei Fronten unterwegs.
Ja, ja, aber natürlich bleiben sie Brüder, weißt du, so im Kern natürlich.
Ja, so. Klingt generisch, aber stylisch.
Ja, definitiv.
Ich bin ein bisschen erstaunt, weil ich habe Belly nie so als diesen Must-See, dieses Black Cinema in den 90ern angesehen, sondern das waren die großen Filme, habe ich alle gesehen. Und der war immer so, weiß ich nicht, niemand hat mir von diesem Film erzählt, so von dem musste ich gucken. Das war immer so, der ging irgendwie mir vorbei. Ich dachte, das wäre so ein.
Ja, für mich sticht
so ein generischer
der eben auch raus.
DMX-Action-Film so. Jetzt
ja, nee.
Klingt das bei dir so ein
also
bisschen.
Also, das ist nicht so hier wie jetzt mit Steven Seagal so ein DMX-Ding, sondern.
Da habe ich ihn in die Schublade gepackt.
Ach so, nee.
Nur halt mit Nas und so.
Das ist eher wirklich ein sehr langes, übertrieben stylisches Musikvideo.
Okay, das finde ich schon wiederum ganz interessant.
Weil auch schauspielerisch. Alter, ist Nas ein beschissener Schauspieler. Das ist so schlimm, Alter. Das ist wirklich dagegen. Also DMX ist ähnlich schlimm, aber ich glaube, der war so ein bisschen routinierter auch schon zu dem Zeitpunkt. Alter, das ist also schauspielerisch ist wirklich hart. So, du hast dann in deren Crew vom Anfang, Figur Mark wird von Hassan Johnson gespielt. Die Fresse hast du auch gesehen. Also kennst du aus Brooklyn's Finest, Clockers, By the Wire hat da auch eine größere Rolle gespielt. So, hast du auf jeden Fall auch schon gesehen. Dann hast du aber auch so wirklich zum Teil Leute, die in ein, zwei Szenen auftreten, so wie Frank Vincent ist dann tatsächlich mal kurz dabei.
Ja, Sopranos.
Ja, ja. Und dann natürlich halt sämtliche Musiker. Method Man spielt eine relativ große Rolle. AZ ist irgendwie in einer Szene mal kurz zu sehen. Genauso wie Ghostface fährt halt mal kurz dann einen Fluchtwagen und so. Sean Paul steht da irgendwo an der Ecke rum. Also
okay.
So. Und dann ja, auch.
Gut, wenn Hype Williams ruft, dann stehen sie wahrscheinlich alle spalieren, insofern.
Denke ich auch. Hatten sie alle Bock.
Ja.
Ja, und dann auch noch eine relativ große Rolle, weil eben auch in der Crew, um die es geht am Anfang, ist Power. Kennst du, ne?
Der Rapper.
Der war nie Rapper. War der Rapper?
Ja. Ich kenne ihn als Rapper. Oder welchen Power meinst du?
Na, der aus vom Wu-Tang Clan. Also, der hat Wu-Wear gemacht von Anfang an.
Der hat den Merch gemacht.
Genau, der war einer der Freunde von Divine. Und hat dann von Anfang an, ist er mit denen auf Tour gegangen und war fürs Merch zuständig. Und hat das Ding dann groß gemacht. Also der war immer nur für Wu-Wear zuständig.
Das ist, glaube ich, nicht der Power, den ich meine.
Oliver Grant heißt der richtig, eben genannt Power, und hier spielt er jemanden, der Knowledge heißt, wo ich auch so, okay, alles klar.
Okay.
Von Power zu Knowledge. Ja. Aber eben, spielt auch eine relativ große Rolle. Hey, und das ist halt, wie gesagt, wenn du die Musikvideos von ihm kennst, dann ist das hier, weil wir es jetzt vorhin von The Devils nochmal hatten, das ist auch eine Oper. Das ist so eine Hip-Hop-Oper einfach. Mhm. Das ist alles larger than life. Die Dialoge sind wie aus irgendwelchen Skits von irgendwelchen Hip-Hop-Alben. Genauso gespielt ist das auch. Also es ist halt nichts davon, kannst du irgendwie als echt empfinden. Aber es kriegt dadurch so eine eigene Poesie, finde ich. Das ist voll strange, weil wenn ich das jetzt wirklich nur mit der Handlung als Film bewerten müsste, ist voll Katastrophe. Aber irgendwie hat das für mich, kriegt das noch eine andere Ebene, und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich halt irgendwo mit dieser Kultur aufgewachsen bin.
Das kann wahrscheinlich nicht schaden, ja.
Und gerade die Jahrtausendwende ja auch für Hip-Hop irgendwo eine wichtige Schwelle war. Mhm. Und hier ist jetzt ist der Film von 98 und hat damit vom Look her natürlich alles, was du so von Anfang 2000er kennst aus dem Hip-Hop. Mhm. Weißt du, die Klamotten, der ganze Style, eben die Optik von Hype Williams.
Spielt noch ein bisschen Nostalgie mit rein.
Naja, also zum einen ist das eben einerseits ein krasses Produkt seiner Zeit. Mhm. Andererseits hast du aber hier so eine Ansammlung von diesen ganzen Zitaten von Filmen, die es eben bis dahin gegeben hat. Weißt du, das ist, irgendwo ist da von allem was mit drin. Ob es jetzt Goodfellas oder New Jack City oder so ziemlich jeden Gangsterfilm hast du hier in irgendeiner Form zitiert, weil es eben alles irgendwo drin stattfindet. Und das aber in Kombination mit so einer wahnsinnigen Überstilisierung. Mhm. Es ist halt, ich weiß nicht, voll. Also ich habe mir im Vorfeld auch echt Gedanken darüber gemacht. Ich wusste nicht, wie ich es in Worte fassen soll, und bin mir auch jetzt immer noch nicht schlüssig. Weil irgendwie musst du das fühlen, ey. Ich weiß es nicht. Das ist so, ist natürlich auch ein Riesenstück schwarzer Kultur. Ist für mich so ein bisschen wie ein Graffiti-Piece, was ja auch maßlos überstilisiert ist, aber wo halt wahnsinnig viel von der Kultur mit drin steckt. Mhm. Ich glaube, das wäre auch ein Film in der Optik, das würde auch nicht funktionieren, wenn du hier Robert De Niro und Al Pacino hättest. Das müssen schlecht schauspielende Rapper sein, weil es dadurch erst diesen Spoken-Word-Charakter bekommt, der aber halt für die, und nur dadurch, glaube ich, steckt halt so viel von dieser Hip-Hop-Kultur hier mit drin.
Mhm, verstehe.
Also es irgendwie verschmelzt das zu so einem ganz komischen Ding. Wirklich, du musst es auf jeden Fall mal sehen.
Ja, hab ich Bock. Klingt wirklich interessant.
Auf Letterboxd hab ich eine Rezension gelesen, die fand ich total lustig. Da schreibt einer: The Suspiria of 90s Hood Movies.
Okay.
Und absurderweise weiß ich, was er damit meint.
Wegen diesem Überstilisierten,
ja,
und so.
Weil es halt auch wie so eine Art Traum- oder Drogentrip ist oder so.
Wirklich. Ja, und Oper halt, so was du gesagt hast, halt eine Hip-Hop-Oper, das passt ja auch zu Suspiria. Mhm. Dass es eine Oper ist, ohne dass gesungen wird.
Ja. Und deswegen ist es nicht wirklich, du hast halt nicht ansatzweise einen realen Kontext, sondern es ist halt alles irgendwie diese Musikvideo-Welt, die so wahnsinnig überstilisiert ist, wo aber halt trotzdem sehr viel ja von echten Menschen auch mit drin steckt. Mhm. Und das ist eben, irgendwie kam das alles so zu dem. Das ist ganz weird. Ja, also, das ist auf keinen Fall der perfekte Film. Aber irgendwie, bei mir hat er einen Platz im Herzen. So, ich weiß nicht, Belly, vielleicht auch einfach eben, funktioniert das auch nur in der Kombination. Wenn du so alt bist, wie wir Hip-Hop in den Anfängen mitbekommen hast und es dann auch bis zu dem Zeitpunkt mitgemacht hast, und dann war das irgendwie halt so das Produkt, was das alles, finde ich, so zusammengeführt hat.
Klar, das hilft schon, wenn man Hip-Hop-Kind ist.
Ja, ich glaube, anders funktioniert der Film auch nicht. Hm.
Unterm Strich ist es ja auch immer Bauchgefühl.
Ja, sowieso.
Verstehst du?
Mhm, habe ich verstanden. Der deutsche Verleih offenbar nicht.
Nee, der deutsche Verleih nicht.
White Lines. Beim deutschen
Stil macht das keinen Sinn. White Lines.
Ich weiß auch nicht, ob sie damit auf den Song anspielen oder was das soll. Also, weil es geht ja auch nicht.
Noch einen zum Hip-Hop, ja. Gab es noch mal einen Song hier von Grandmaster Flash hier vor 200 Jahren. Nehmen wir den als Titel. Ja, schon.
Ja, weil es geht jetzt auch nicht groß um Kokain oder so.
Das ist ja nur dieser Übergang, ja. Ja, keine Ahnung.
Ja.
Ja, wie du sagst, also Belly ist kurz und prägnant. Da ist jetzt nichts, wo man sagen muss, das ist zu kompliziert für den deutschen Markt, kann keiner aussprechen, nichts dergleichen.
Ja, eben.
Naja. Im Gegenteil, dieses White Lines im Teufelskreis des Verbrechens, das macht den Film ja gerade so. Also, wenn ich den mit dem Titel gesehen habe, dann kann ich mir denken, dass ich dachte, das wäre irgendein so generischer Scheiß-Videothekenfilm, ja, weißt du, den ich nicht gucken muss. So eben. Nas und DMX in der Hauptrolle. Brauche ich nicht, weißt du?
Mhm.
Gucke ich Colors so, weißt du? Da ist so Sean Penn und Robert Duvall sind auf dem Cover, weißt du, Dennis Hopper spielt mit. Gangland, ja klar, Count Me In. Oder so Menace to Society und Co., also ja, die Großen so, weißt du? Aber hier, so, hier dachte ich echt, das wäre so ein Vehikel halt für zwei Rapper. So. Das, auch wenn ich Fan war, habe ich die nicht alle gesehen.
Mhm.
Ich habe ja ein paar gesehen, die aber fand ich ja richtig unterirdisch auch.
Ey, siehst du, ganz kurz, das Cover von dem Film ist nämlich bezeichnend dafür, wie überstilisiert das ist. Weil die Outfits, die auf dem Filmcover anhaben,
ja,
kommen im Film nicht einmal zum Einsatz.
Okay.
Sincere trägt zu keinem Zeitpunkt jemals einen Anzug. Also, weißt du, das ist einmal mehr ein Beleg dafür, es ist nur fürs Cover. Weil die treten auch nie beide gemeinsam irgendwo im gleichen Outfit, weil es ist ja ein Riesenthema, dass die beide unterschiedlich drauf sind.
Okay, wie lustig.
Und das zeigt halt einmal mehr, das war halt dann einfach ein Shot, ja, sieht geil aus fürs Cover, fertig. Das, einen anderen Grund braucht's nicht.
Okay.
Und so mit dem Mindset musst du, glaube ich, auch diesen Film irgendwie passieren lassen. Das darfst du alles nicht groß hinterfragen.
Naja gut, ich glaube, ich habe es verstanden.
Hm. Ja. So, Belly, die Zahlen. Das hat 3 Millionen gekostet übrigens und das finde ich schon irgendwo krass.
Mhm.
Weil wenn das halt, sagen wir mal, eine andere Hollywood-Produktion gewesen wäre, dann wären die mit den 3 Millionen nicht bei dem Look angekommen.
Also, und der hat mit den 3 Millionen einiges hingelegt, ja.
Ja.
Okay.
Auf jeden Fall.
Aber ist ja allgemein so, wenn man Erfahrung hat als Videoclip-Regisseur, egal in welcher Hinsicht, so, weißt du, dann hast du schon mal was so den Look eines Films angeht, hast du schon mal für deinen Langfilm oder für einen richtigen Spielfilm hast du schon mal gute Voraussetzungen. Also.
Nee, aber eigentlich nicht, naja, finde ich. Also, meinst,
dass
tatsächlich,
Style of Substance dann
ja, weil das würde. Ist ja, der Inbegriff davon, weil das ist eben, ich habe mir einige Kritiken durchgelesen, wirst du gleich hören, weil der Metascore hier ist echt rot.
Okay.
Weil der Ansatz, dass es hier so ein Zeitzeugnis ist, was aber gleichzeitig halt irgendwo viele Filme der 90er Jahre kombiniert, aber dann zu so einem Blaxploitation-Ding irgendwo wird, das ist eigentlich ein schwieriges Unterfangen und das, wenn du den Zuschauer halt visuell dermaßen erschlägst, erzeugst du, glaube ich, zwangsläufig, dass du dich von der Story distanzierst. Und dann fällt dir erst recht auf, was das für eine Grütze ist im Grunde der Story.
Ja.
Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das schwierig war für einige Kritiker.
Aber wenn unterm Strich ein Musikvideoregisseur ein gutes Drehbuch kriegen würde oder eine Story wirklich, die ausgefeilt ist oder die gut ist und zudem beherrscht du das Handwerk und weißt genau, wo die Kamera stehen muss oder wie man geile Bilder inszeniert, dann ist es doch schon mal, das sind doch schon mal gute Voraussetzungen.
Naja, das Problem ist aber halt, du hast ja kein Musikvideo, es gibt ja kein Musikvideo, wo du ansatzweise dreidimensionale Figuren erzählst.
Mhm.
Und erst recht auch, was Charakterentwicklung und Anschlüsse und so ein Kram angeht, ist ja bei Musikvideos findet das ja alles nicht statt. Und deswegen weiß ich nicht, ob das optimale Voraussetzung, weil ich glaube, du landest halt wahnsinnig schnell bei Style over Substance, weil es halt fast immer nur ums Visuelle geht.
Ja, ist ein anderer Ballpark, definitiv.
Und das war halt auch eben das, was hier Hype Williams von allen Seiten vorgeworfen wurde, weil halt alle gesagt haben, ja siehst du, also die Handlungstiefe von einem Musikvideo, die funktioniert halt nicht bei einem Featurefilm.
Okay.
Weil viele haben eben gesagt, dass es das dann unterm Strich geworden ist und ich finde aber gerade eben, wenn man mit Hip-Hop eine Menge anfangen kann, dann ist das sehr viel mehr als das.
Okay.
So, jetzt aber die Zahlen. 6,2 gibt's auf IMDb, das geht noch. Geht übrigens eine Stunde 36. Mhm. Metascore ist bei 36. Das ist nicht gut.
Nee.
Rotten Tomatoes sieht es ähnlich aus von der Kritik. 3,7. Das sind gerade mal 24% Empfehlung.
Oh je.
Das Publikum wiederum ist bei 4,3 von 5. Das sind 87%. Ja. Haha. So, und Letterboxd ist bei 3,6.
Letterboxd 3,6, okay, das geht ja noch.
Naja, da gibt's halt solche und solche, ne? Mhm.
Sind schon ein paar Fans unterwegs. Das ist gar nicht mal so leicht jetzt. Da schwingt ja schon ein bisschen Herz mit rein, aber unterm Strich siehst ja schon, dass das jetzt nicht der komplexeste, geilste Film aller Zeiten ist. Aber ich meine, anders als diese Konstellation hätte es auch nicht funktioniert, sagst du. Insofern.
Weißt du, der Witz ist, für mich ist ja Wolf of Wall Street auch ein dreistündiges Musikvideo. Mhm. Weil inhaltlich passiert da in meinen Augen auch nicht viel mehr.
Und ich verstehe auch, also ich verstehe das voll. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist für mich ein dreieinhalbstündiges Musikvideo, ja. Das macht für mich voll Sinn.
Da ist natürlich der Unterschied.
Mag man den Song.
Es ist geil gespielt. Du kannst den Charakteren irgendwie gut folgen, weil die nicht völlig platt erzählt sind. Weißt du, so, das hat ja, also das hat jetzt keinen Tiefgang, aber eine Geschichte, der du folgen kannst, auch wenn sie platt ist. Und das ist hier natürlich ähnlich, nur dass das hier natürlich nicht geil gespielt ist. Aber durch dieses Überstilisierte kriegt es eben irgendwo eine andere Ebene, von der ich eben glaube, dass das gar nicht so funktionieren würde, wenn es geil gespielt wäre.
Und von den beiden Vergleichen ist das wahrscheinlich dir der liebere Film, oder?
Ich kann mich nicht erinnern, wo ich bei Wolf of Wall Street gelandet bin.
Du bist doch da immer so ein bisschen anti bei Wolf of Wall Street.
Deswegen. Ja, ja.
Und hier klingt, also, hier klingt schon mehr Herz mit dran.
Also gerade weil ich andere Scorsese-Filme so liebe, ist Wolf of Wall Street halt ein bisschen Tritt in die Eier, ja, aber das ist eher da so der Vergleich innerhalb von dem Kontext, weißt du? Mhm. Wenn ich jetzt die beiden Filme miteinander vergleichen müsste, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mich mit Wolf of Wall Street ernsthaft beschäftigt war, als vor dem Podcast, als wir mal eine Facebook-Diskussion darüber hatten. So, seitdem habe ich mir ja nie wieder den groß zu Gemüte geführt.
Naja, ist gar nicht mal so leicht jetzt mit den Punkteraten. Ich tendiere hart zu einer 8,5, muss ich zugeben, aber irgendwie klingt das klingt so hoch für mich, weiß nicht. Ich hadere mit mir selber, ob ich diese 8,5 raushauen soll, obwohl das eigentlich die Zahl ist, die mir vorschwebt. Mhm. Und denke auch so, dass du vielleicht dann sagen wirst, nee, weil ich meine, unterm Strich ist ja die Figurenzeichnung schon platt und es ist schon viel geile Optik und so und deswegen doch drunter bist.
Deswegen weiß nicht, ob ich dazu jetzt was sagen soll oder ob mir das dann wieder vorgeworfen wird.
Nee, du brauchst ja nicht zu sagen, weil ich muss ja da selber ein bisschen irgendwie hinkommen. Ich entscheide mich für die rationale Variante und gehe da noch ein bisschen runter und sage eine 8.
Das ist gut. Ich bin bei 7,5.
7,5 ist es, okay.
Alles richtig gemacht.
Gut, okay, dann war ich doch auf der richtigen Wellenlänge, weil das klang schon ein bisschen überschwänglich auf jeden Fall in manchen Momenten.
Ja, ich habe versucht, das zu relativieren, aber trotzdem, also mit 7,5 bin ich hier wirklich weit über dem,
ja, glaube ich,
wie das irgendwie auch alle in meinem Umfeld sehen. Also ich kenne so nochmal ein, zwei Leute, die das ähnlich sehen wie ich, aber kenne auch eine Menge Leute, die das für groben Schrott halten.
Grober Schrott. Okay.
Ja, ja, wirklich. Aber hey, also aus diesen 3 Millionen wurden fast 10 Millionen, 9,7. Mhm. So gesehen hat das funktioniert, aber ich meine, der 214 Credits, ne, und das ist, glaube ich, sein einziger Langfilm, oder? Hat Hype Williams jemals einen anderen Langfilm gemacht?
Glaube nicht.
Glaube nämlich auch nicht. Und Nas hat hier mitgeschrieben. Und deswegen ist die Story halt auch wie so ein Rap-Song. Mhm. Und ich meine, ich finde, das ist ja einer, also für mich auf jeden Fall Top 5 MCs ever.
Ja, ist er.
Und wenn es um Storytelling geht, auch recht weit oben. Mhm. Aber das heißt halt noch lange nicht, dass du das auch vor der Kamera entsprechend bringen musst.
Ja, natürlich nicht.
Guter Rapper macht halt einfach beim besten Willen noch keinen guten Schauspieler.
Das sind auch die wenigsten, die ich als gute Schauspieler bezeichnen würde. Und viele von denen standen schon vor der Kamera aus der Rap-Szene. Also. Mhm. Ich finde, finde ich schon ganz gut.
Ja.
Der spielt das schon ganz gut, aber der hat auch so Rollen angenommen, die nicht so typisch Hip-Hop-Szene und ich bin jetzt die ganze Zeit ein Gangster oder so. Da ist er schon von Anfang an ein bisschen gegen den Strich geschwommen, das ist schon ganz geil gewesen. Aber viele sind da nicht, ich meine, das ist so Leute wie Ice Cube, die super präsent sind und so, haben ja auch noch nicht wirklich gezeigt, dass die jetzt groß was können. Weißt du, das waren alles total die harmlosen Rollen.
Aber ich meine,
das, was sie machen,
der gehört wahrscheinlich noch zu den Rappern, die am meisten Geld im Kino generiert haben.
Denke ich auch, ja.
So LL eher.
Ja.
Also ich meine, Queen Latifah ist für mich die schauspielerisch auf jeden Fall am größten gewachsen ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt, die hat sich gemacht, ja.
Da siehst du ja auch eine Entwicklung über die Jahre. Und ich meine, die war bei Set It Off, finde ich, schon großartig. Hm.
Stimmt schon. Ja, die spielt ja mittlerweile wirklich teilweise anspruchsvolles Zeug. Hm. Goody.
Alright, soviel zu Belly.
Soviel zu Belly. Dann mache ich mal weiter. Und auch wenn wir schon den März haben wir hier noch einen Februar los. Und den nächsten Supporter, den ich noch glücklich mache, ein Fragezeichen glücklich machen, das ist der Olli. Von dem haben wir ein Los aus dem Topf gefischt. Und er hat sich den Film Tower gewünscht aus dem Jahr 2016, der mir bis dato noch nichts gesagt hat. Und den habe ich mir jetzt angeguckt. Hast du den inzwischen auch gesehen?
Nee, leider nicht.
Hast du nicht geschafft?
Nee, ich habe es mir vorgenommen, aber nicht geschafft.
Ja, genau. Du hast dir den Trailer oder so angeguckt, da hast mal reingeguckt, worum es da geht und fandst die Prämisse auch interessant und wolltest den eventuell mitgucken, wenn du schaffst.
Ja, ich habe sogar nur den Eintrag auf IMDb gelesen, mir gar keinen Trailer angeguckt, aber das klang interessant.
Der hat schon gereicht?
Ja.
Okay.
Aber das, so wie du angefangen hast, bin ich mir nicht sicher, ob das unter Umständen gut war, dass ich keine Zeit mehr dafür hatte.
Ach so, nee, nee, ich wollte jetzt nicht hier irgendjemand auf die falsche Fährte locken. Das war, lohnt sich schon, auch wenn das harter Stoff ist, also ähnlich wie ein kurzer Film über das Töten, ist das kein gute Laune-Kino. Mhm. Denn wir haben hier so einen filmischen Cocktail aus Dokumentation, aus Zeitzeugenberichte und aus Animationsfilmen, was schon grundsätzlich ein interessanter Mix ist. Und ich werde auch ein bisschen näher darauf eingehen, wie das Ganze dann inszeniert worden ist oder wie dieser Film sich dann zusammensetzt. Regisseur des Ganzen war Keith Maitland. Der hat schon mal einen Film mit einem realen Bezug irgendwie als Animationsfilm gedreht. The Eyes of Me, 2009. Ansonsten auch die Drehbuchautorin Pamela Koloff. Also die Credits von den beiden sind wirklich nicht der Rede wert. Die haben nicht allzu viel gemacht. Und
bin ich mal gespannt, weil das Bild, was auf IMDb mit bei war, das hat mich sofort an Waltz with Bashir erinnert. Und zwar das, was du sagst, das passt ja so ein bisschen von der Machart her.
Ja.
Das ist was Dokumentarisches hat.
Ja.
In Animationsform.
Also Waltz with Bashir passt, weil das war, glaube ich, auch diese gleiche Animationstechnik, dieses Rotoskop. Mhm. Diese Rotoskop-Animation waren ja beide Filme.
Ja.
Genau, diese Rotoskopie, und das hast du ja auch.
Ah, okay, ja, cool.
Das ist erstmal der Animationsstil. Und wenn man das mag oder wenn man damit leben kann, dann kann man hier schon mal mit dem Animationsstil leben. Und es dreht sich alles um einen sehr düsteren Tag in der amerikanischen Geschichte.
Ganz kurz, ich glaube, das war keine Rotoskopie bei Waltz with Bashir.
War es nicht?
Nee, ich meine, da haben wir noch drüber gesprochen, dass das eben nicht der Fall war.
Ich bin mir halt rückwärts nicht mehr sicher. Also ja, der hier auch, ist auf jeden Fall mit Rotoskopieverfahren inszeniert worden.
Okay.
Und es dreht sich alles um einen sehr düsteren Tag in der Geschichte von Amerika, nämlich in Austin, Texas, geht es um den 1. August 1966. In diesem Jahr, aus dem Nichts, nistet sich ein Sniper oben im Turm der Universität ein, von Austin, und eröffnet das Feuer auf irgendwelche Zivilisten und auf alles, was sich bewegt da unten.
Zu hart, ey. Ja.
Du kennst die, also du hast schon mal gehört von diesen.
Naja, ich hab halt, das war die Synopsis auf IMDb.
Okay, aber sonst hast du von dem Ding noch nie was gehört?
Von dem Vorfall?
Ne? Ja, okay.
Das Traurige ist ja, solche Events gibt es ja in der amerikanischen Geschichte fast wöchentlich. Ey.
Ja, die gibt es eine Menge, aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr frühes Beispiel. Ja. Also
war das eins der ersten oder wie?
66, ich weiß nicht, ob das vorher auch schon der Fall war, aber so 66, dass man so in so einer Stadt aus dem Nichts so eine Geschichte hat, hat man, glaube ich, noch nicht allzu oft gehört.
Ja, aber überleg mal, wie oft das seitdem passiert ist, Alter.
Ja, ja. Seitdem auf jeden Fall, das ist ja gang und gäbe, Las Vegas da bei diesem Festival, ja, und so und einige Sachen.
Schießt mal einer aus dem Hotelzimmer raus und die brauchen ewig, um da überhaupt hinzukommen, Alter.
Ja, ja, hörst du jedes Jahr. Und es geht ja praktisch so, also die erste, die getroffen wird, ist erstmal eine Schwangere und ihr Boyfriend. Und du musst dir das so vorstellen, du hast diesen Turm, du hast die Universität da drunter, die ganzen Räume. Und davor hast du erstmal so einen riesigen Platz. Mhm. Freies Feld praktisch. Und diese Schwangere mit ihrem Boyfriend läuft über dieses Feld. Der Freund von ihr ist sofort tot und sie ist schwer verletzt. Und sie liegt schon mal zentral, direkt im Schussfeld zwischen dem Sniper und den Polizisten, die nachher irgendwie dann ins Spiel kommen. Und sie liegt da und kann sich halt nicht bewegen. Kommt halt nicht weg, weil sie schwer verletzt liegt da und ist.
Ach, sie wurde auch getroffen.
Sie wurde auch getroffen, okay. Genau. Sie ist verletzt, er ist getötet.
Oh shit, Alter.
Das ist auch der einzige Grund, warum sie letztendlich auch, warum sie nicht stirbt, weil er nicht sieht, dass sie nicht tot ist.
Ach so.
Also für ihn, aus der Entfernung und so weiter, ist das einer seiner Opfer, so ist einer der leblosen Körper, die da rumliegen. Und dann geht's praktisch darum, um die Leichtsinnigen, die irgendwie dann zu diesem Ort pilgern, weil sie im Fernsehen gerade sehen, okay, irgendwie schießt da einer mit einem Luftdruckgewehr durch die Gegend, weißt du, so irgendwie stille Post und falsche Informationen und gehen dann hin und so, lass mal da gucken, was da los ist.
Der schießt mit einem Luftdruckgewehr?
Ja, das ist da so dieses von wegen, hast du gehört, da schießt einer aus der Uni mit einem Luftdruckgewehr durch die Gegend, weißt du, und dann ziehen da zwei Jugendliche hin, um sich anzugucken, was da los ist und pfeifen fröhlich durch die Straßen und denken so, ja, endlich mal was los in der Stadt.
Oh Mann.
Und haben sich aber nicht gut informiert und dann sind es eben keine, dann ist es eben kein Luftdruckgewehr, sondern dann ist es wirklich ein wirkliches Gewehr mit richtigen Kugeln und Opfern. Und es geht natürlich um die Polizisten, die dann zugezogen werden zu dem Ort. Denen wird auch ein Gesicht gegeben. Das heißt, du kriegst richtig mit. Die werden von zu Hause angerufen irgendwie. Der eine ist noch gar nicht im Dienst, bietet sich dann aber an, früher irgendwie zu diesem Ort zu gehen und früher den Dienst anzutreten. Und das ist Officer Martinez und das ist Officer so und so. Das heißt, alle werden so ein bisschen vorgestellt und eingeführt, bevor du, das sind alles nicht so eine gesichtslosen Charaktere, die dieser Film beleuchtet.
Und wie machen die das?
Ja, die kommen dann hin.
Nein, aber ich meine, wie macht der Film das, dass der uns diese Figuren vorstellt? Ist es ein Off-Text? Weil das, du meinst ja, der Film ist animiert, ne?
Ja, nee, wir sehen das. Wir sehen das in animierter Form.
Okay.
Wir sehen, dass dieser Polizist gerade in der Küche steht, seinen Kaffee rührt und dann einen Anruf kriegt übers Telefon.
Okay.
Das dann heißt, da schießt einer aus der Universität.
Und das ist alles nachgesprochen natürlich, aber nicht von den Originalleuten, weil das ist halt zu lange her, oder?
Das kommt noch dazu, aber nein, das sind Schauspieler, die Leute synchronisiert haben. Also das ist jetzt nicht so, dass die Originalleute die Leute vertonen, das auf keinen Fall. Und dann geht es darum, diese paar Stunden, bis letztendlich dieser Täter dann auch gefasst wird, weil man kommt auch nicht an ihn ran, weil er auf alles schießt, was sich bewegt und du kommst halt nicht über diesen Platz zu dieser Uni ran. Es ist alles irgendwie außenrum, ist alles gesperrt.
Oh shit.
Und dazu kann ich auch verraten, der hat sich auch den Weg freigeschossen. Also der hat sich da oben auch einbarrikadiert. Weil du musst natürlich durch diese Unigänge durch und der hat alle Türen, die irgendwie durch diesen in diesen Turm führen, hat er zubarrikadiert. Und hat die Leute getötet, die da irgendwie rumsaßen, so eine Sekretärin und so.
Okay, krass, Alter.
Und am Ende gab es auf jeden Fall 16 Todesopfer, die dann insgesamt draufgegangen sind. Ohne die ganzen Verletzten, die diesen Vorfall überlebt haben oder die teilweise angeschossen worden sind oder was auch immer. Und dann gibt es nämlich diese Zeitzeugenberichte und das sind dann tatsächlich reale Personen, die damals diesen Vorfall miterlebt haben.
Okay.
Die werden interviewt als reale Menschen, wo dann dieser Animationsstil unterbrochen wird und dann sitzen die vor der Kamera und berichten über diesen Moment.
Und das sind originale Aufnahmen von damals?
Nee, aktuelle Aufnahmen.
Ach so.
Das ist aktuell. Das sind Interviews von heute.
Okay, und von wann war der Film?
2016.
Okay. Du also meinst 66 war dieser Vorfall, ne?
Ja, ja.
Okay.
Aber viele von denen sind ja auf dem Campus damals Studenten gewesen. Mhm. Die sind halt immer noch am Leben und so.
Ja.
Und die haben das erlebt und die wurden interviewt. Das sind sehr viele Charaktere, die beleuchtet werden, weil du hast natürlich viele Leute, die sich irgendwo verschanzen. Du hast einen Typen da drüben aus dem Geschäft, der irgendwie rauskommt, weißt du? Und da irgendwie helfen will, weil er dachte, da ist so ein Junge irgendwie vom Fahrrad gefallen oder so und wusste nicht, dass der da angeschossen worden ist und so.
Mhm.
Und diese ganzen Charaktere, die da rauskommen, viele von denen leben halt noch, weil das teilweise auch sehr, sehr junge Leute waren.
Also klingt spannend, obwohl man irgendwie weiß, wie die Nummer ausging.
Ja, also es, klar muss der Typ irgendwann gefasst worden sein und das ist halt
kannst
nur
eine erzählen,
Frage
der Zeit, wie sie das gemacht haben oder wäre das jetzt ein Spoiler?
Nee, ich kann es nicht. Also es wäre ein bisschen spoilerig, wenn ich das erzählen würde und wie sich das Ganze aufklärt. Ich will jetzt nicht wirklich den ganzen Film nacherzählen. Es ist auch nicht so, dass es auch ein Moment, der nicht so hundertprozentig klar ist, wie dieser Schütze letztendlich gestellt worden ist. Und deswegen hat man das so ein bisschen offen gelassen.
Okay.
Was die Inszenierung angeht. Aber es ist trotzdem ein hartes Ding und ein harter Film und der geht 82 Minuten, aber es ist natürlich eine Menge Spannung und Elend in der Luft, aber dieser Cocktail praktisch, also dieser Mix aus Doku, Zeitzeugenberichten, diese Interviews und dann wiederum Animation, der funktioniert tatsächlich gut. Du bist da schon ziemlich gefesselt bei der Sache und guckst da und schüttelst den Kopf und denkst, Alter, das ist so hart. Du hörst die ganze Zeit im Off, während die irgendjemanden rausziehen, weißt du, und der irgendwie angeschossen ist am Arm und dann ziehen die den irgendwie hinter so eine Mauer oder in so ein Gebüsch oder hinter so einen Baum, um dann praktisch um den in Sicherheit zu bringen, um den dann irgendwie verarzten zu können, damit die Krankenwagen den abtransportieren können und so.
Ja.
Und du hörst dann, während die mit dem reden und so, hörst du im Hintergrund immer wieder in regelmäßigen Abständen hörst du diese Schüsse.
Oh, Alter.
Da fällt halt alle paar Sekunden hörst du so einen Schuss. Also der lädt nach, schießt auf irgendwas. Lädt nach, schießt auf irgendwas. Und du hast über den ganzen Film, das ist nicht so, dass das stoppt, sondern du hast immer im Laufe des Films, hast du irgendwo im Off, hast du irgendwelche Schüsse fallen.
Oh, fuck. Okay.
Und die treffen halt oft sich bewegende Menschen oder lebende Zielscheiben. Und der macht da seine, der geht halt aus diesem Uhrenturm geht halt ab, dieser Sniper. Schon hart.
Kannst du erzählen, was die Motivation von dem angeht? Also, warum der das gemacht hat?
Ja, es hieß natürlich auch wieder hier psychische Probleme und es gab eine gewisse Theorie, was Tower angeht. Wo habe ich denn das nochmal gehört? Warte mal, das habe ich mir jetzt natürlich nicht rausgeschrieben. Warte mal, kann ich dir gleich mal sagen.
Ich meine, klar muss der ein psychisches Problem gehabt haben, aber oftmals ist es ja dann irgendwie gezielt halt irgendein Hate Crime, was weiß ich.
Ja, das auf jeden Fall, aber es war in gewisser Weise Spekulation, das kann ich verraten. Kann ich dir genau sagen. Hier. It has been suggested that these violent impulses with which he had been struggling for several years were caused due to a tumor found in his brain on autopsy.
Okay.
Er hat einen Gehirntumor gehabt. Mhm. Kann natürlich sein, jetzt ist, das ist wieder dieser Spekulationsteil. Kann sein, dass vielleicht die Diagnose bei ihm irgendwie was ausgelöst hat und gesagt hat, so jetzt eh alles scheißegal. Oder halt, der hat geführt irgendwie, dass er diesen psychischen Schaden davongetragen hat. Keine Ahnung. Das ist jetzt, wie gesagt, dieses Spekulatius-Teil, so, den man sich halt dazu denkt. Mhm. Spekulatius. Ja.
Okay.
So viel zu Tower. Krasser Vorfall.
Ja, das klingt super.
Dieses Rotoskopverfahren passt auch sehr gut zu dem Film. Und ansonsten bleibt noch zu sagen, dass es zu dem besagten Vorfall auch einen TV-Film gab damals. Und der Sniper wurde damals in diesem TV-Film von Kurt Russell gespielt. Von dem Film habe ich auch noch nie was gehört.
Mhm.
Fand ich auch interessant. Also das Ganze wurde schon mal als Spielfilm inszeniert vor einiger Zeit. Das war aber tatsächlich noch in den 70ern. Also ja, ein relativ frühes Verarbeiten dieses Vorfalls.
Mhm.
Aber dadurch, dass natürlich die Originalleute von damals dann interviewt werden und das auch eher so im letzten Drittel,
mhm,
kommen die halt als reale Personen zum Vorschein, als du die schon kennengelernt hast, mhm, in diesem animierten, ja, Teil und so. Und das ist schon ganz interessant gemacht.
Klingt cool, ja.
Weil die Gesichter, die du dann siehst und interviewt werden, du weißt natürlich, okay, das ist der Cop, der von zu Hause abgerufen wurde. Also du wusstest, du kannst sie sofort zuordnen, im Gegensatz, mhm, zu anderen Dokus, wo dann Leute irgendwie was sagen und die müssen erstmal, du musst erstmal checken, wer ist,
ja,
das überhaupt.
Ja.
Schon auch ganz cool gemacht. Also interessantes Ding hier, was Olli in den Lostopf geschmissen hat. Und
von wem ist sie denn, die Doku?
Welche?
Über die wir die ganze Zeit sprechen?
Wer, der Regisseur war?
Ja.
Keith Maitland, immer noch.
Okay, hast du schon mal gesagt. Habe ich nicht mehr.
Habe ich eingeführt. Der, ja, hat The Eyes of Me inszeniert, im ähnlichen Stil, wo du nochmal nachgefragt hast.
Okay, bin immer noch ein bisschen matsch.
Macht ja nichts. Ja. Also Regisseur und Drehbuchautor, habe ich auch gesagt, haben keine weiteren großen Credits, aber von denen ist das.
Mhm.
Geht 82 Minuten, ist auch nicht allzu lang. Und
ja, ich will es immer noch sehen.
Könnt euch zu Gemüte führen, aber macht euch auch was gefasst, ist auf jeden Fall kein gute Laune-Kino. Also, da denkt man schon krass, wie Menschen manchmal ticken.
Mhm.
So, IMDb ist bei einer 7,9. Hat einen Metascore von 92, der Film Tower.
Wow.
Schon sehr gut. Und jetzt kommen wirklich große Zahlen. Rotten Tomatoes 8,5 von der Kritik. Das sind 99% Empfehlungen.
Krass.
89% gibt es vom Publikum mit einer 4,2 Durchschnittsbewertung. Und Letterboxd 4,0 für Tower.
Hm.
Schon alles sehr ordentlich.
Ja. Ja, aber es klingt auch wirklich gut.
Ja, ist es auch.
Ah.
Also natürlich kein gute Laune-Kino, ist jetzt nicht kurzweiliger Spaß oder so, weißt du, den man so wegguckt.
Mhm.
Ist natürlich nicht das angenehmste Seherlebnis als Film, aber trotz allem.
Aber klingt ja trotzdem sehr, sehr gut.
Mhm.
Ich sag 8,5.
Eine 8 ist es geworden.
Mhm.
Für Tower. Danke dafür. War definitiv ein gutes Los und Gruß an Olli.
Okay. Ja, werde ich mir irgendwann angucken.
Mach das mal. Hol den mal ruhig nach.
Mhm.
Und jetzt haben wir noch ein Leckerli.
Ja.
Als gemeinsamen.
Dein erster Berlinale-Besuch.
Kinofilm. Mein einziger Berlinale-Besuch, dank Lee. Ich habe nie Bock gehabt, mich da anzustellen, früh morgens um 7 Uhr, um irgendwelche Tickets zu holen oder mich darum zu kümmern. Das war mir immer zu anstrengend. Deswegen war ich noch nie auf der Berlinale bei irgendwelchen Filmen, weil die ja öfter mal vergriffen sind. Yes. Der hier war ja auch komplett ausverkauft.
Ist das so?
Also,
das sah zumindest so aus.
Ja, ich habe da keine Plätze gesehen, die noch frei waren. Insofern hat Lee klar gemacht, bin ich ihm sehr dankbar. Und er hat vermutet, dass ich den Film eh hätte sehen wollen. Hat ja, er recht gehabt.
Habe ich mal einfach blind und dreist die Karten besorgt.
Ja, ich habe mich schon gefragt, woher du so gut über meinen Filmgeschmack Bescheid weißt und was ich gucke und was ich nicht gucke. Ist keine Ahnung, ob du mich nachspionierst oder was da los ist.
Naja, also bei manchen Regisseuren liegt der Verdacht einfach nahe.
Aber ist doch sehr romantisch, weil das ist praktisch jetzt unser gemeinsamer Regisseur. Wir haben sein ganzes Hors d'oeuvre haben wir gemeinsam geguckt im Kino, ja.
Hm.
Wir haben seine Anfänge mitbekommen bis heute.
Naja, kennst du seine anderen Sachen?
Der hat doch nur zwei Filme.
Nö.
Wie, nee?
Also,
ach, du zählst jetzt die Kurzfilme dazu oder so?
Er hat tatsächlich ganz am Anfang schon mal einen Langfilm gemacht.
Hat er einen Langfilm noch?
Ich
vor,
meine, ja.
Vor Possessor?
Vor Possessor, ja.
Okay, wir reden von Brandon Cronenberg für alle, die sich jetzt fragen, was los ist. Und Infinity Pool ist sein neuester Film, aber ich dachte, der hat nur zwei Filme gemacht.
Nee, also ich meine, er hat eine Menge Kurzfilme gemacht, weil er bringt es auf 10 Credits. Da sind auf jeden Fall eine Menge Kurzfilme dabei.
Ja,
und ich meine,
nicht im Kino, ich mache ja unser Kino. Unser Kino.
Ja, ja, deswegen will ich jetzt... Genau. Antiviral hat er gemacht, 2012.
Oh ja,
das stimmt. War schon ein Langfilm. Und der interessiert mich ja tatsächlich auch ein bisschen, weil Caleb Landry Jones spielt da die Hauptrolle.
Den habe ich auf meiner Wunschliste, genau deswegen.
Und Sarah Gaydon hier.
Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Ja, ich habe mir
der
sogar
der kommt jetzt in der Kritik nicht so gut. Ach so, okay. Ja, und ob der jetzt einen Kinorelease hatte, weiß ich nicht. Aber
ja, siehst du, den
das ist auf jeden Fall ein Langfilm.
Hast du recht, den habe ich vergessen.
Ja, der lief in Cannes. Alter, das ist so krass, ne? Wenn du halt
auch mal klar machen können.
Dem Namen, ja, das war 2012, ja.
Da kann man schon.
Hm. Ja, ich guck mal, ob der in Deutschland ein Nee, Deutschland war der direkt auf DVD und Blu-ray.
Dann war es ja nicht so verkehrt. Also alle Filme, die von Cronenberg im Kino liefen in Deutschland, haben wir beide gemeinsam gesehen.
Das stimmt wohl, ja.
Okay.
Ja, nee, ich wollte da auch nur darauf hinweisen, weil das ist tatsächlich ein Film, der mich jetzt durch sein Schaffen irgendwie interessiert.
Ja, ja, hast recht. Aufgrund dessen, das ist auch ein Film, den ich mir auf die Wunschliste gepackt habe, wegen dem Regisseur. Mhm. Weil er den gemacht hat, weil es sein Debütfilm ist und natürlich dann auch Besetzung. Sarah Gaydon und Caleb Michael Jones kann nicht schaden.
Was?
Heißt er nicht so? Caleb Michael Jones?
Wie Landry. Caleb Landry Jones.
Caleb Landry Jones, ja. Der sieht ja auch immer richtig spooky aus. Das ist jemand, wenn euch der Name nicht sagt, also wenn ihr den googelt oder so, werdet ihr ihn definitiv in dem einen oder anderen Film schon gesehen haben. Das ist
ein Typ, spezielle der Fresse auf jeden Fall.
Ja, der läuft dann auch immer wieder über den Weg.
Mhm.
Und,
ja, und dann haben wir ja Possessor gesehen auf dem Fantasy Filmfest, waren von dem sehr begeistert.
Ja.
Und deswegen dachte ich, weil du wusstest das schon, dass der einen neuen Film hat. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Und als ich dann eben das Berlinale-Programm durchforstet habe, ist mir der über den Weg gelaufen und dann habe ich sofort Tickets besorgt.
Nicer Move. Ich habe das schon fast als Sneak Preview bin ich das angegangen, weil die meinte, willst du wissen, welcher Film das ist oder willst du dich überraschen lassen? Ich meinte, nee, ich lass mich überraschen natürlich. Und wusste nicht, was mich erwartet, wusste nicht, welcher Film das ist. Als erstes habe ich The Whale vermutet, aber als du dann meintest so, ja, ich wusste nicht, dass der einen neuen Film hat, da wusste ich, okay, das geht nicht um The Whale.
Mhm.
Und habe mich dann komplett überraschen lassen und habe dann erst vor Ort gesehen, um welchen Film es geht und habe mich natürlich sehr gefreut, weil ich auch diesen Film auf meiner Letterboxd-Wunschliste geschoben habe, als ich gehört habe, der kommt.
Ja, so gesehen hat das alles super funktioniert.
Sehr geil, ja.
Bis wir dann im Kino waren.
Das Kinoerlebnis an sich, ja, das war ausbaufähig.
Alter, diese Wichser, ey. Also das muss man, glaube ich, dazu erklären. Das wurde in einer Konzerthalle veranstaltet.
Mhm.
Was an sich cool ist, weil das war eine fette Leinwand und Akustik und so weiter, auch alles top.
Ja.
Was die Bestuhlung angeht, da war, glaube ich, noch so ein bisschen Raum nach oben. Aber die größte Frechheit oder eigentliche Witz halt, die verkaufen da Snacks und Getränke und nichts davon darf man mit ins Kino nehmen.
Ja, und da war eigentlich, also belegte Brötchen, Brezeln, alles Mögliche. Konntest du irgendwie so Pizzascheiben, konntest du kaufen, konntest Getränke kaufen, aber darfst sie nicht mit in den Saal nehmen.
Das ist echt ein Witz.
Das heißt, wir haben dann so Mallorca-mäßig haben wir mit unseren Jacken erstmal unsere Plätze reserviert, weil wir wirklich zeitig da waren, um noch gute Plätze zu kriegen bei freier Platzwahl und haben dann auch gute Plätze gehabt.
Mhm.
Sind dann raus und mussten dann draußen essen und trinken und dann in der Schlange noch irgendwie meine 7,70 Euro Apfelschorle musste ich noch auf die Schnelle austrinken, bevor wir in den Saal kommen, damit ich das... Die haben auch den Deckel haben die dann da gelassen.
Ja, solche Wichser, also wirklich.
Das war ja schon so ein Hintergrundgedanke von mir, dass ich dachte, okay, ich kaufe hier eine Flasche Apfelschorle, kann ich mir in die Hosentasche packen.
Ja, eben.
Und dann haben sie den Deckel abgeschraubt, die Schweine, Alter.
Mhm.
Also, ich weiß den Sinn da gar nicht hinter. Warum man das nicht darf? Wollen die, dass die Leute sich dann unterhalten draußen oder im Foyer oder was soll das fördern?
Nee, ich glaube, da geht's halt drum, Dreck zu vermeiden. Nein, Leute da ihre Getränke auskippen und so und die mit so wie das bestuhlt ist, nicht die Möglichkeit haben, jedes Mal wieder sauber zu machen zwischen den Vorstellungen.
Okay.
Ich denke mal, das ist der Ansatz.
Naja. War schon ein bisschen seltsam.
Ja, ziemlich lame. Finde ich auch. Es ist halt ein bisschen komisch, irgendwie so, dann sich den Film anzugucken und dann gar nichts zu snacken oder zu trinken dabei zu haben.
Ja, eben.
Kennen wir halt anders.
Ja, und vor allem die Leute, die dann Getränke reingeschmuggelt haben, die ihre Rucksäcke hatten, das waren dann die letztendlich diesmal die bessere Variante gewählt haben, weil die haben dann Fettwasserflaschen und irgendwelche Flaschen dann so mit ihren Rucksäcken reingeschleppt. So. Und wir wollten da schön für Umsatz sorgen und durften nicht rein.
Hätten wir das mal gewusst, ey, hätten wir auch eine ganze Snackpalette mitgebracht.
Ja, das kann man ja nicht wissen, dass man bei der Berlinale, dass man sich so da benehmen muss, ja, bei den Berlinale-Filmen.
Also wirklich.
Ich bin ja das erste Mal da. Hättest mich halt auch aufmerksam machen können, dass man da mal Getränke reinschmuggeln muss.
Wusste ich auch nicht. Das habe ich auch irgendwie anders in Erinnerung. Aber eben, also in der Location habe ich auch noch nie einen Film gesehen.
Eben.
War aber trotzdem ganz cool. Und jetzt haben wir halt auf dem Weg den Film gesehen, der hierzulande erst am 20.04. erscheint.
Mhm.
Und seine Premiere hatte er in Sundance im Januar.
Sundance war die Premiere.
Mhm. Jetzt macht er halt so eine Festivaltour und dann kommt er regulär in die Kinos.
Na, dann kriegt er von uns hier eine rechtzeitige und frühe Lagebesprechung, ob sich das lohnt.
Ja. So, willst du erzählen, was hier geht?
Nee, kannst du ja gerne mal machen. Ich habe ja schon über den kurzen Film des Tötens geredet.
Ach so, ja. Deswegen, ja. Kannst ich dachte, weil die Handlung hier so ein bisschen tricky ist. Ich finde es hier auch wieder...
Ja, die hat ein paar Haken.
Schwierig, weil ich nicht weiß, wie weit man erzählen darf, ab wann das ein Spoiler ist.
Ach, die Spoiler-Triangel, das ist ein Griff, Alter.
Okay. Na gut. Also fangen wir mal an. Es wird ein fiktiver Urlaubsort erzählt. Eine Insel namens La Tolca.
Mhm.
Ja. Und da ist unsere Hauptfigur, James Foster, gespielt von Alexander Skarsgård. Der ist da im Urlaub mit seiner Frau, M. M. Foster, gespielt von Cleopatra Coleman. Er ist Autor, hat ein Buch veröffentlicht und seitdem aber eine ziemliche Schreibblockade und tut sich so ein bisschen schwer, neuen Stoff zu finden. Macht mitunter auch deswegen diesen Urlaub, weil er halt so ein bisschen auf der Suche nach Inspiration ist. Die scheinen aber beide sehr gut situiert zu sein. Beim Essen fällt dann auch mal der Witz, dass er reich geheiratet hat. Also aus ihrer Familie ist eine Menge Cash am Start und deswegen haben die erstmal ein recht unbeschwertes Leben. Und die sind da auch, also das ist wieder so ein Luxusresort, in dem die sind, wo halt alles geboten ist und alles so ein bisschen White Lotus-Stil. Na, und der Clou ist aber, dass an diesem fiktiven Ort die Insel an sich sozial eher schwach aufgestellt ist. Es gibt da eine hohe Kriminalitätsrate und die Gäste dürfen demzufolge das Gelände des Ressorts nicht verlassen. Jetzt lernt James eines Tages Gabby kennen. Gabby Bauer, von Mia Goth gespielt, die gibt sich als Fan seines Buchs aus, weil sie ihn auch sofort erkannt hat. Und die ist mit ihrem Mann dort im Urlaub. Er ist Architekt, ehemaliger, unterrichtet jetzt und sie ist Schauspielerin, primär im Werbebereich. Ist auch so geil, wie sie da von ihren Special Skills berichtet. Naja, jedenfalls hat die dann irgendwie so einen Narren an James gefressen und demzufolge auch an M. Und die nehmen die dann so in ihren Klüngel auf und sagt dann, lass uns doch morgen irgendwie eine kleine Tour mit dem Auto machen. So, wir waren hier schon öfter und mein Mann, Alban, der hat das abgecheckt. Wir kriegen ein Auto von einem der Angestellten hier und dann können wir ein bisschen rumcruisen und wir zeigen euch die Insel. Ja, dann machen sie das auch, fahren raus, fahren da so irgendwo an die Küste, an so eine Bucht, ne, und hängen da ab, picknicken so ein bisschen, lernen sich tierisch einen rein, sind noch alle besoffen und dann geht's halt irgendwann rum zurückzufahren. Und dann sagt James, weil er wohl derjenige ist, der noch am wenigsten getrunken hat, ich kann fahren, fährt dann und auf dem Weg zurück fängt irgendwie die fahren so einen Oldtimer, ein Cabrio, und dann fängt das Licht irgendwie an zu flackern und der ist eh schon super müde, sieht kaum noch was. Plötzlich überfährt er den Typen. Mhm. Da ist die Panik natürlich erstmal groß und der erste Impuls ist, die Polizei zu rufen, und dann sagt Gabby aber gleich, ey, ihr kennt La Tolca nicht, das ist hier alles nicht so easy. Wenn wir jetzt die Polizei rufen, die haben hier krasse Regeln und Gesetze, wir werden sofort zum Tode verurteilt, die haben hier ein echtes Problem mit Leuten, die das Ressort verlassen und. Wir müssen das vertuschen. So, wir fahren jetzt einfach weg, wir halten alle die Fresse, fahren zurück und alles ist cool.
Ich habe keine Lust, im Knast vergewaltigt zu werden und dann umgebracht zu werden. So, das ja. Ist auf jeden Fall No-Go, diese Variante. Sagt Gabby.
Also begehen sie Fahrerflucht zurück ins Ressort. Da erfinden sie dann auch irgendeine Story, weil die Typen am Gate sie erst nicht reinlassen wollen, weil die jetzt sagen, hey, ihr dürft das Gelände eh nicht verlassen, wie seid ihr rausgekommen? Und dann erzählen die halt irgendeine Story.
Zeigen ihre Keycards, ja, und sagen so.
Ja, werden wieder reingelassen und dann ist erstmal vermeintlich alles cool. Bis die Polizei bei James an die Tür klopft und die sagen, ja, sie sollen mal mitkommen, wir haben hier ein paar Fragen an sie. Und dann stellt sich raus, die wissen bestens Bescheid. M wird auch mitgenommen, die werden aber getrennt voneinander befragt. Und der Polizist, der die beiden verhört, ist Thomas Kretschmann.
Mhm.
Und jetzt weiß ich nicht, wie weit sollen wir erzählen, weil das eigentliche Ding kommt ja erst noch.
Ja, ja, wir können jetzt Spoilerkapitel setzen, aber es ist schon, wie du sagst, also die wissen bestens Bescheid. Und das fand ich schon einen ganz geilen Moment, wie er so sagt, ich wäre ihn sehr, also es würde ihnen zugutekommen, dass ich ihnen zu Dank verpflichtet bin, weil der Typ, der ihnen das Auto irgendwie überlassen hat, das ist halt irgendwie sein Cousin oder ein Bekannter oder was auch immer. Ich meine, es wäre toll, wenn sie nicht sagen würden, dass sie das Auto von ihm haben. Könnte sein, dass ich ihnen vielleicht dann im späteren Verlauf dankbar bin.
Das ist ja noch so ein vermeintlich unschuldiger Moment. wo er so ein kleines Entgegenkommen von ihm fordert, weil er angeblich ihm damit hilft. Was aber halt, also wir erfahren erst im späteren Verlauf, was dieser kleine Moment noch für Kreise zieht, weil er bindet sich halt enorm an die Polizei oder an Thomas Kretschmann jetzt mal speziell in dem Fall.
Eben.
Und das zieht eben noch große Kreise.
Aber die Rolle von Alexander Skarsgård sagt sich immer natürlich, ja, alles, was mir hilft, so, weißt du,
klar,
der sitzt logisch da und ist total verängstigt und sagt, ja klar, mache ich.
Das ist ja auch sehr cool aufgezogen, weil die werden halt so von Latz geknallt mit diesen eigenen Gesetzen und ihr die kennt hier die Umgebung nicht, ihr wisst überhaupt nicht, was man machen muss und wir waren hier schon oft und deswegen sagen wir euch jetzt, was ihr machen sollt.
Und das fand ich schon ganz geil, weil der erste Satz von dem Protokoll, was er dann da schreiben soll, ist von wegen so, als sie das Auto gestohlen haben, um illegal das Gelände zu verlassen, weißt du? Und er ist schon so, okay, Auto gestohlen, was zur Hölle, so, weißt du? Das, wo er eigentlich gerade zugesagt hat, wo er dachte, so, das ist so alles unter der Hand, das wird praktisch so offiziell gegen ihn verwendet. Und das ist schon, fand ich schon auch ziemlich geil.
Naja, er begibt sich eigentlich freiwillig in eine krasse Abhängigkeit.
Ja.
Und das zieht dann eben echt noch ziemliche Kreise. Jetzt ist aber die Frage, können wir spoilerfrei erzählen, was ihm angedroht wird oder also wie seine Strafe aussieht?
Ich glaube, das ist noch, ich würde das noch nicht zu einem Spoilerteil zählen,
die
Prämisse. Und das, was dann mit ihm passiert und das, was das Besondere an einem Brandon Cronenberg-Film ist, weil hier kommt eben dieser abgefahrene Aspekt noch mit rein.
Okay, dann erzähl du mal weiter, weil ich habe Schiss, hier zu viel zu erzählen.
Ja, so, also ich kann ja nicht schaden, bevor ich habe vorher die Spoiler-Triangel gemacht.
Ja, dann lass das machen, ja. Weil es ist halt hier wirklich, es gibt so einen Twist in dem Ding. Und wenn ihr den nicht kennt, also ich persönlich würde ja empfehlen, das nicht zu wissen, bevor man sich den Film anguckt.
Okay, siehst du.
Weil also mir ging es ja jetzt auch so, ich habe mich halt null informiert, was den Film angeht. Ich wusste gar nichts.
Ja.
Und das war für mich alles super flashig dadurch, weil ich halt dachte,
okay, Alter, ich auch nicht. Hast natürlich recht, weil wenn du gar nichts weißt, so wie wir, dann hast du hier natürlich null Infos. Und wenn dann diese Szene kommt, denkst du so, Alter, was hat er gerade gesagt? Okay. Also ab jetzt Spoiler-Triangel. Ich notiere mir die Zeit und
ja, also wenn ihr im Infinity Pool noch sehen wollt, ich glaube, wir empfehlen das beide. Das Beste ist wirklich ansatzweise gar nichts über diesen Film zu wissen.
Genau.
Ich glaube, also den Storyteil, den wir bis hierhin erzählt haben, das ist fein, aber was jetzt passiert, das dreht die Nummer halt schon ziemlich und ich glaube, da kommen dann eben auch die ganzen anderen Genres, die hier noch mit drin stehen, zum Zug. Und das ist auf jeden Fall das, was diesen Film, glaube ich, dann zum Cronenberg-Film macht, irgendwie auch.
Richtig.
Also von der Bildsprache bis dahin mal abgesehen, weil das hat ja schon auch was sehr Eigenes, finde ich.
Richtig, richtig. Ja. Willst du jetzt fortführen oder soll ich das jetzt?
Nee, mach, gerne.
Naja, gut, also der abgefahrene Moment und eigentlich der Moment, wo das alles kippt, ist der Typ von der Polizei, gespielt von Thomas Kretschmann, erzählt den halt, dass es eine Zusammenarbeit gibt zwischen der...
Das Geile ist doch, er sagt mal so erstmal jetzt, okay, der Deal ist, du bist zum Tode verurteilt.
Genau, okay, ja, genau. Also erstmal, du bist zum Tode verurteilt, du wirst erschossen von den Angehörigen des verstorbenen Bauern, also von den Kindern übrigens quasi. Also
ja, genau,
die Regel ist, dass die praktisch sich rächen und dich umbringen werden.
Zum Glück hat er zwei Söhne, das meint er ja dann noch so.
Genau, zum Glück hat er zwei Söhne, sonst müsste die Regierung das übernehmen, das ist irgendwie die Ansage. Und es gibt aber ein kleines Schlupfloch, weil diese fiktive Region ist ziemlich geldgeil und sind recht materialistisch eingestellt und lassen sich auch gerne bestechen. Und für eine gewisse Summe, was ja die feinen Urlauber oder die Neureichen, die da unterwegs sind, eigentlich auch so auf der Arschbacke absitzen, gibt es halt eine Möglichkeit, diese Hinrichtung zu umgehen.
Mhm.
Es wird nämlich eine menschliche Kopie von ihm hergestellt, ein Klon, der dann anstelle von ihm, von diesen besagten Angehörigen, von den Söhnen getötet wird. Er zahlt diese Summe, ist fein raus und die Kopie wird umgebracht. Also er kriegt einen Avatar für seine Hinrichtung. Unterm Strich.
Ja.
Und das ist natürlich dieser What the fuck-Moment, wo wir saßen so und dachten so, okay, interessant. jetzt könnte man das Ganze natürlich hinterfragen. Ich habe mich ja schon gefragt, so, warum eigentlich so? Also, was ist denn der Moment? Also theoretisch können die sich ja gleich freikaufen, weißt du? Und können sagen: So, komm, pass auf, wenn du mir jetzt hier diese bestimmte Summe X gibst, dann lassen wir das mal noch 5 Grad sein. Aber
also für mich unterstützt es halt diesen Hedonismus, der hier thematisiert wird. Das ist so ein bisschen wie bei Triangle of Sadness, weißt du? Es geht hier natürlich darum, dass hier so ein armes Land erzählt wird, was halt krass vom Tourismus lebt und dass die das Also, dass das so eine Codependenz ist und dass eben, dass die einerseits alles tun wollen für die, von denen sie aber so krass profitieren. Mhm. Und das ist ja irgendwo die Ausgeburt von Dekadenz oder eben Hedonismus. So, du wirst halt einfach, du kaufst dich da frei, obwohl du zum Tode verurteilt bist, und dann wird halt ein Avatar stattdessen hingerichtet. Das ist halt so, Alter, es ist so dekadent.
Ja, es ist super dekadent.
Vor allem, also die schießen das Ding halt noch ab, finde ich, in dem Moment, wo die dem Ganzen beiwohnen müssen.
Ja, ja, die kosten das aus.
Also, wobei eben anfangs müssen und dann feiern die das aber
genau,
irgendwie,
das
dass
ist
die
ja am Anfang
in
noch so,
Richtung dabei sind.
Am Anfang sind die ja noch froh, mit dem Leben davon gekommen zu sein und dann irgendwann... Irgendwann kosten die das voll aus und genau, sind bei ihrer eigenen Hinrichtung dabei und feiern das und applaudieren und lassen sich damit Absicht einbuchten teilweise und so. Ich denke, also okay, jetzt wird es richtig aufs Fuß.
Es zieht halt wirklich große Kreise.
Ja. Und der macht, also meiner Meinung nach, ein kleiner Kritikpunkt für den Film, er macht wirklich eine Menge Töpfe auf im letzten Drittel. Da kommt immer mehr dazu, wo du denkst so, ja, okay, man hätte schon die einen oder anderen Handelsstrang hätte man schon weglassen können. So, weißt du, da spielt dann einer der Polizisten spielt dann eine Rolle, weißt du, der dann irgendwie mit dem Haus und so, wo ich denke, das wird alles ein bisschen, das ist alles ein bisschen zu viel, was da reingepackt worden ist in diesen Gulasch.
Was meinst du da noch?
Naja, es hat sich nicht mehr auf diese Klongeschichte konzentriert, sondern es wurde irgendwann, sind immer so Storylines von bestimmten Charakteren reingekommen, wo ich der Meinung bin, das hat so ein bisschen die Story eigentlich an sich verwässert. Wo die in dem Haus von den Polizisten sind, speziell das zum Beispiel, wo ich denke, so, ja.
Und dann da nochmal wild feiern und so.
Da nochmal wild feiern, wo dann seine Rolle nochmal irgendwie mit reinspielt, weil er dann irgendwie, weißt du, dieser Konflikt zwischen ihm und denen. Also es ist nicht mehr so,
Naja, aber
er bleibt nicht bei dem Schriftsteller, um den es geht, sondern der driftet auch immer wieder so ab, so in andere Kreise, wo ich denke, das wirkt so ein bisschen, als wenn Kronberg hier nochmal einen draufgepackt hat.
Ja, aber siehst du, für mich hat sich das so verlagert, dass ich dann festgestellt habe, es geht gar nicht nur schwerpunktmäßig um ihn, sondern Gabby ist halt schon auch Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Weil sie ist ja die Figur, die das zu 100% auslebt.
Ja.
Und wir spoilern ja jetzt eh. Sie benutzt ihn ja auch voll für ihr Vergnügen.
Ja, die erweist sich auch im Laufe des Films als absolute Psychopathin. Also.
Ja, ja. Und deswegen, ich glaube, dieser Teil, weil da spielt die ja voll mit ihm. Dass er dann da eben bei dieser Party auch nochmal dabei ist und dann kommt wird der nächste Klon angekarrt und er weiß das gar nicht und so, die verarschen den ja,
ja, ja klar.
Am laufenden Band und haben ihn ja von Anfang an nur benutzt, so als Spielball, weil denen sonst halt langweilig ist, weil es denen viel zu gut geht.
Ja klar, das war altes Rom. Das ist ja
dieser Nervenkitzel, genau.
Genau, alte Rom sitzen da und langweilen sich und wollen wieder irgendwas dem Fraß vorwerfen.
Ja, aber genau so ist es. Und ja. Ich glaube, das ist eben das, dieser Hedonismus, das ist das, worum es hier geht.
Ja, ja, das stimmt.
Deswegen meine ich, das fällt für mich schon auch so ein bisschen in die Liga von Triangle of Sadness. Mhm. Vielleicht nicht so gezielt mit so einem sozialkritischen Kommentar, sondern so ein bisschen allgemeiner gehalten. Aber natürlich ist es halt auch dieser Klassenclash ist hier ein Thema, wie jetzt bei Parasite oder That's My Boy.
Ja, oder den muss man auch unbedingt nennen bei den sozialkritischen.
Die großen Filme.
Die großen Filme,
wo es um Klassenunterschiede geht, natürlich.
Klar. Natürlich. Die großen Meisterwerke. Schauspielerisch finde ich es großartig, von allen gespielt. Mia Goth fand ich mega, wie sie...
Wie die langsam abdreht, ne?
Wie die langsam abdreht und dann so sagst, hast du wirklich geglaubt, dass ich dein Buch gelesen habe? Kein Arsch hat dein Buch gelesen. Und jetzt triffst du dich auf jemanden, der ein Buch gelesen hat. Du bist so von dir selbst überzeugt, dass du echt die Story abgenommen hast, ja? So. Es war so mega, Alter, wo sie ihn halt so entblößt, so in seiner eigenen Eitelkeit und so. Und
ja, je mehr da durchsickert, wie die ihn halt von Anfang an nur zu ihrem Spaß benutzt hat, ist auch so ein Machtding, ne? Wie die Nummer beim Picknick, wo er pisst und sie halt plötzlich hinter ihm steht.
Ja, ja, genau, das war auch eine harte Nummer. Also, aber trotzdem bist du am Anfang noch bei dem Punkt, dass du denkst, okay, die flirtet mit ihm,
Genau. Findet
ihn geil, weißt du, hin und her und will eine Affäre mit ihm oder will ihn halt flach
Aber weil sie das
cool
spürt,
findet.
Spielt die ja damit.
Ja, ja, eben.
Das merkt man aber halt erst im Verlauf des Films. Deswegen, es wird immer mehr zu ihrer Show.
Und er wird halt
deswegen immer mehr fand ich das gar nicht so, dass das so ablenkt von dem eigentlichen Ding, sondern es kippt halt so langsam in das Ding, dass du mitrealisierst, so, ach, okay, das ist alles nur ihr Ding gewesen. Die hat den halt von Anfang an benutzt und es ging eigentlich nur um ihr Vergnügen.
Ja, stimmt schon.
Vor allem, weil er ja auch immer hilfloser, also der rutscht ja immer tiefer in dieses Loch und kommt da nicht mehr raus.
Aber so weit er reinrutscht, hatte ich so Erinnerungen an Wake and Fright irgendwie bei mir. Er erwischt sich selber dann dabei, dass er sich schon ganz wohl fühlt in dieser Truppe.
Ja, weil
erstmal kann er nicht schnell genug abreisen.
Ja, genau.
Und dann ist es aber so, dass er sagt so, okay, irgendwie ist schon ganz geil hier, weißt du?
Naja, zumal es gibt ja dann den Enthüllungsmoment, wo wir sehen, die Nummer mit seinem Pass, der wollte da bleiben.
Der wollte da bleiben.
Der war nie weg. Den hat er gebunkert,
ja,
um dort bleiben zu müssen.
Und nicht zu vergessen die Endszene, dass er sich selbst da nicht lösen kann, wo er dann letztendlich wegkommt von diesem ganzen Elend und selbst da es nicht schafft und dann wieder am Strand sitzt und denkt so, okay, ich will ja gar nicht weg. Es ist so abgefahren.
Ja.
Ja, und visuell natürlich wieder großartig von dem, also was er hier kameramäßig wieder hinlegt und soundtechnisch, das macht er wieder richtig geil.
Mhm.
Also auch diese Cloning-Sequenz und alles, was dazugehört, ist schon,
ja,
da merkt man schon ein bisschen die Handschrift vom Vater. Macht er gut.
Mhm.
Also ist schon wieder ein sehr interessanter, runder Film von Cronenberg. Ich weiß nicht, ob er an Possessor rankommt. Bin mir nicht sicher. Aber wieder ein geiles Ding, worauf ihr euch freuen könnt.
Ja. Viel nackte Haut.
Mhm.
Und auch die ein oder andere Körperflüssigkeit. Und
tatsächlich im Close-Up?
Ja.
Und also mit nackter Haut ist nicht nur in der Brust gemeint.
Und ich glaube ja wirklich, wir haben noch eine ungeschnittene Fassung gesehen.
Meinst du, passiert
noch was? Ich glaube, der kommt anders ins Kino, ja, weil in den Trivia Facts steht, dass der ursprünglich ein NC-17 Rating bekommen sollte. Mhm. Und das ist natürlich, weil wir hier irrigierte Schwänze sehen und
ja,
damit verbundene Körperflüssigkeiten. Naja, und dann haben sie sich natürlich für ein R-Rating eingesetzt. Und dann wurde der Film von Neon nochmal geschnitten.
Mhm.
Und dann haben sie wohl das R-Rating bekommen. Und die ungeschnittene Version wurde in Sundance gezeigt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir die auch gesehen haben.
Ich denke auch.
Und da in die Kinos kommt dann aber eine geschnittene Fassung.
Ah ja, okay. Dann bin ich ja froh, also, dass wir die Version gesehen haben.
Ja, ja, weil das schon, also gleich dieser erste Moment, ne, eben er pisst und plötzlich hat sie seinen Schwanz in der Hand.
Und da
das
geht's dann bis zum Finale, ja.
Ja, und das war ja schon so ein kleiner Schockmoment.
Hm, stimmt.
Wo man echt dachte, oh, aha, okay, diese Sorte Film. Und dann wird's ja immer ausführlicher mit der nackten Haut.
Mhm.
Und Mia Goth selber ist ja schon auch offensichtlich ganz gerne nackt. Übrigens habe ich jetzt gelesen, weil ich war ja überrascht, als du meintest, ja, Madame ist mit Shia LaBeouf zusammen.
Mhm.
Die sind verheiratet.
Ach, die sind sogar verheiratet?
Ja, schon,
ist
ganz,
abgefahrenes
schon eine ganze Weile.
Ja.
Die sind seit, ich meine, 2012 oder so. Nee, warte mal, ich gucke das jetzt nochmal nach, weil das nicht, dass ich hier was Falsches erzähle.
Mhm.
Aber die ist schon eine ganze Weile mit dem Herrn zusammen. Das finde ich auch eben echt krass.
Ja, ist ein krasses
Pech. 2016.
Ach, seit 2016 schon, okay. Ja, die macht sich immer mehr so zu so einem...
Die ist Jahrgang 93, ne?
Okay. Macht sich immer mehr zu so einem Genre, zu so einer Genre-Queen.
Mhm.
Nach X und Pearl und jetzt dem hier, also... Das ist schon krass, wie die da schon für krasse Regisseure da vor der Kamera stand, ey. Ja. Die macht das gut. Die hat ja, glaube ich, die ist nicht so dürr wie sonst. Hat ja, glaube ich, ein bisschen kurviger unterwegs als sonst.
Mhm.
Steht dir, aber wirkt auch auf mich immer ein bisschen, ich weiß nicht, durch die Filmauswahl, aber die wirkt immer auf mich ein bisschen spooky. Vielleicht auch wegen der Optik, weil, sie, weil sie auch keine Augenbrauen hat, das finde ich auch immer abgefahren. Oder zumindest sind die so hell, dass man sie nicht sieht.
Stimmt, ja.
Dadurch hat die natürlich auch so einen bestimmten Typ.
Mhm.
Aber ist eine interessante Frau. So, was wenn die in Filmen auftaucht.
Ja.
Fand ja ein Ex auch gut mit dieser Latzhose und so. Das hat schon irgendwie was Ikonisches gehabt, also.
Ja, und dann gab es ja Pearl noch und da wird es noch einen Teil geben, der nach
Ed spielt. Ja, da kommt noch ein dritter.
Ja.
Habe ich auch gehört.
Wo sie dann wohl weiterhin versucht, als Schauspielerin in L.A. irgendwie Fuß zu fassen.
Okay. Kann man mal beobachten, die Dame.
Ja, die hat eine interessante Filmauswahl, auf jeden Fall.
Definitiv. Aber Skarsgård auch, ich meine, finde ich, haben wir uns auch drüber unterhalten, dass der nicht nur für die Blockbuster unterwegs ist, sondern dass der schon interessante Leute aussucht, für die er dann vor der Kamera steht. Also bei Northman und so. Also er sucht sich schon nur die angesagten Regisseure aus. Und das heißt, sucht sich aus, aber wird von denen engagiert und das ist schon ganz gut.
Weißt du denn, wo wir bei Possessor gelandet sind, punktemäßig? Ich hab das gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ich hab's auch nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das war irgendwas um die 9.
Ja, ich glaube, bei mir sind wir mindestens eine 9. Ich fand den schon richtig gut.
Also auf jeden Fall war es unser Highlight beim Fantasy Filmfest, bei dem Mal, wo wir da waren.
Ja. Guckst du das mal eben nach?
Ich kann das mal checken.
Okay, cool. Ja, also zwangsläufig, wir werden das Schaffen von dem Herrn auf jeden Fall im Auge behalten.
Mhm.
Und
da bin ich schwer dafür.
Ja, und eben, also gerade, ich finde der Film hier auch echt sehr, sehr interessant besetzt.
Also du warst bei einer 9, ich war ja nicht ganz so, also ich war auch gut unterhalten, aber ich war bei einer 7,5. Also nicht so ganz weit
Ach,
oben.
Echt?
Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass ich eine 8 gegeben habe, aber hat eine 7,5 von mir gekriegt. Irgendwas hat mich da gestört, aber ich fand die auch noch gut.
Mhm. Hm, klingt so fast so, als fändest du Infinity Pool besser.
Ja, ich will mich jetzt punktmäßig doch nicht mehr so festlegen, wie ich vorhin gesagt habe, dass der wahrscheinlich noch mal besser war.
Nee,
wahrscheinlich deine Euphorie hier schwang hier mit rein.
Deswegen habe ich nicht gefragt. Es ging mir eher darum, ob ich da bei einer 10 war, weil in Erinnerung war Possessor schon richtig gut.
Mhm.
Aber 9 ist ja schon auch sehr ordentlich.
Da wäre vielleicht auch mal interessant, wie ein Rewatch dann abschneidet bei dem Herrn.
Ja, zumal, ich meine, da kam dann auch für die Blu-ray nochmal eine längere Fassung raus. Und wir haben ja auf dem Filmfest garantiert schon eine ungeschnittene Fassung gesehen.
Mhm. Ist richtig.
Aber da soll noch was dazugekommen sein.
Ja, ne? Ja, ich glaube auch, die ist extended dann.
Ja.
Gerade da könnte man sich nochmal angucken, ob sich da was verändert.
Mhm. So, ich glaube, den einzigen, den wir noch nicht erwähnt haben, ist Jalil Lesper. Mhm. Der spielt eben den Alban Bauer, der Mann von Gabby.
Ja.
Deswegen ja, internationaler Cast.
Ja, und dann Thomas Kretschmer so im Halbschatten, wo er zum ersten Mal
Kretschmann.
Ihn verhört. Kretschmann, genau.
Das andere war der Handballer.
Ach ja, richtig, Thomas Kretschmann. Und wie er so im Halbschatten ihn verhört und so. Und ich denke so, Alter, die Stimme kennst du doch, die hast du schon tausendmal gehört. Und ich kenne das Gesicht, so weißt du, so ein bisschen verändern mit Brille und 3-Tage-Bart. Und dann nach 3-4 Minuten hat es dann geschaltet. So, da dachte ich, okay, es ist Kretschmann, Alter, wie krass.
Also ich habe den ja, glaube ich, echt erst in der dritten Szene von ihm oder so erkannt.
Bei dir war es in der späteren Szene, dass du dich umgedreht hast, gesagt, ist das Thomas Kretschmann?
Ich so, ja, das wirklich, das war so ein Aha-Moment. Ich dachte, ach so, ja, er ist dabei. Ja, geil.
Bei dir war es nicht im gleichen Moment. Witzig.
Ja, schön, das klingt ja so, als hätten wir Spaß gehabt.
Ja, wir hatten Spaß gehabt und da muss ich mich nochmal bedanken bei dir und hast einen richtigen Riecher gehabt.
Wunderbar.
Hat definitiv bei mir gepunktet und war ein guter Berlinale Einstand. Trotz 7,60 Euro Apfelschorle.
Mhm.
Der Film an sich hat sich gelohnt.
Ja, war ein guter Trip.
Ja, das ist jetzt wieder einer von den Regisseuren, die ich, wenn ich sehe, okay, neuer Film, gleich auf die Wunschliste bei Letterboxd.
Mhm. Ja.
Gucke ich.
Geht mir genauso. Wirklich interessant, was der macht. Und ich bin ja auch immer noch nicht mit der Filmografie seines Vaters durch.
Mhm.
Die interessiert mich natürlich genauso, aber... Also man kann natürlich Elemente seines Vaters in seinen Filmen sehen.
Mhm.
Zweifelsohne gibt es da einen Einfluss. Gerade was ja so diesen Body-Horror angeht. Mhm. Hier ist ja schon auch, haben wir gar nicht erwähnt, ein relativ zentrales Teil sind hier auch traditionelle Masken, die getragen werden auf Stimmt. dieser Insel. Die halt ziemliche Fratzen sind.
Mhm.
Die Sieht aber halt auch eben, die so geil dazu beitragen, dass diese ganze Atmosphäre immer mehr in diesen Drogen Trip abdriftet.
Ja, und die nehmen ja selbst auch noch Drogen, weil das sind ja, eigentliche Drogen sind nicht erlaubt, aber es gibt halt so eine Wurzel, die halt angezündet wird und die dir dann so inhalieren und das sorgt natürlich auch für einen gewissen Trip. Das ist wohl erlaubt, weil das halt so vor Ort okay ist, weißt du, das ist...
Naja, das ist ja eh auch Thema des Films, dass sich halt diese reichen Leute aus dem Ausland da aufführen, als wäre es halt ihr Spielplatz.
Ja, eben.
Die dehnen sich die Regeln so gut sie können und alles, was irgendwie nicht mit Geld zu regeln ist, wird dann halt anderweitig gelöst. Also schon.
Die werden dann in den Schrank gewiesen. Und bei diesen Drogentrip hast du auch so visuelle Spielereien, so, weißt du, so verschwommene Farben und so. Und da hast du teilweise auch Szenen, wo ich denke, so, Alter, das war doch Penetration.
Auf jeden Fall, ja.
So, weißt du, ganz kurz irgendwie eingeblendet, so als farblich verändert und dann wieder irgendwie, weißt du, was anderes.
Mhm.
Ich dachte, okay.
Naja, gibt hier einige Szenen, die bieten sich für Slow Motion an.
Ja. Nochmal zurückspulen beim Videorekorder. Ja.
So, Moment mal. Das war doch schon wieder ein Schwanz.
Definitiv. Ja, es ist ein bisschen sexuell hier, der Film. Aber was interessant ist zwischen Vater und Sohn, ist halt Genre-Kino. Weißt du? Ist nicht so, dass Sohnemann jetzt da so Action-Kino oder Kommerz-Kino macht, sondern.
Auch nichts Generisches.
Das sind die gleichen Fußstapfen, ja. Nicht für jedermann, nicht leicht zugänglich.
Es wäre trotzdem blutig. Mal so interessant zu wissen, was der Vater über die Filme seines Sohnes denkt.
Ja,
also wenn der Infinity Pool gesehen hat, muss der sich doch erstmal denken, oh je, was habe ich falsch gemacht?
Das ist ja wirklich interessant. Müssen wir mal googeln, ob David Cronenberg vielleicht eine Letterboxd-Seite hat und da Filme reviewt.
Ja.
Vielleicht sind die Filme von seinem Sohn dabei.
Ja, das Traurige ist ja, man wird ja in der Öffentlichkeit wahrscheinlich niemals eine wirklich ehrliche Meinung dahingehend zu hören bekommen.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Aber wäre sehr interessant. was da so in Familienkreisen gesagt wird über den Film.
Ja. Hast du wahrscheinlich recht.
Ach, der Kater dreht hier seine Runden.
Ja. Wir haben ja Besuch vom gestiefelten Kater mal wieder.
Ja.
Fabs will wieder Fotos haben bestimmt.
Von Loki.
Hallo Loki. Bis jetzt hat er sich noch nicht auf dem Tisch hier zwischen unseren Laptops und dem Sampleboard breit gemacht. Das hat er ja letztes Mal auch gerne gemacht, dass er sich hier einfach mal so quer über den Laptop gelegt hat.
Ja, das macht er dann spätestens nächste Woche.
Gucken wir mal, ja. Das noch ist an Eingewöhnungsphase. Ist ja seit einem Tag wieder hier. Ein bisschen fressen hier zwischendurch. Kann auch mal nicht schaden. Hier wird doch nicht gefressen während des Podcasts, Mann. Hast du es nicht mitbekommen, Loki?
Der ist so cool.
Gut.
Alright, Infinity Pool. Jetzt die Zahlen, ne?
Jetzt die Zahlen und unsere Punkte.
Die Zahlen, ja. 6,1 kriegt der auf IMDb.
Das ist krass.
Das ist gar nicht so gut.
Das ist kein guter Einstieg.
Das ist wirklich lustig, wenn du dir mal da die Kritiken durchliest auf IMDb.
Mhm. Hast du gemacht?
Ja,
hast du
aber schon, ja. Deswegen meinte ich ja vorhin so, der Film kriegt tatsächlich an manchen Stellen ganz schön viel Hass ab. Manche Leute finden das wahnsinnig prätentiös und wissen halt überhaupt nicht, was das alles soll. Und Hauptsache nackte Haut und und.
Ja, kann mir vorstellen, dass auch in unserer Bubble oder bei unseren Filmfans der eine oder andere vielleicht mit dem Film nichts anfangen kann. Würde mich nicht wundern.
Meinst du, ja?
Er ist nicht so leicht zugänglich. Ja, ist nicht für jedermann, würde ich mal sagen. Ich würde da schon aufs Blu-ray-Cover würde ich schon nicht für jedermann rausschreiben.
Dabei finde ich, deckt der so viel ab mit dem, was er macht.
Ja, klar, aber.
Ja, aber klar, gegebenenfalls sind es dann nur 5 Minuten für jemanden mit bestimmten Geschmack.
Ist nicht der generischste Film, den du mit deiner Freundin auf der Couch guckst und die dann sagt, ja, das ist aber schön. Mhm. Das war aber schön.
Ja.
Sondern und schon eher so ein Film, wo sie nach 20 Minuten sagt, was geht denn hier ab? Was ist das für ein Film?
Ja. Wo war ich? Metascore ist bei 72 auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,1. Publikum ist nur bei 3 von 5. Das sind gerade mal 51% Empfehlung.
Okay.
Und Letterboxd ähnlich. 3,3. Nicht mal der Durchschnitt, den wir sonst haben hier bei 3,5.
Das ist ja wirklich abgefahren.
Das ist schon gar nicht mal so gut.
Aber er läuft natürlich noch nicht im Kino. Also da wird schon noch ein ganz schöner Schub dazukommen. Nach Kinostart insgesamt. Also das sind ja wirklich die Leute, die ihn jetzt noch frühzeitig gesehen haben. Also da dürften noch ein paar Tausend dazukommen.
Mhm. Ja, ja, sowieso.
Dann gucken wir mal.
Letterboxd hat auch einer geschrieben, dass das die wildeste White Lotus-Episode ever ist.
Okay.
Das stimmt halt auch so ein bisschen, aber.
Du hast ja den direkten Vergleich. Ich habe White Lotus nie gesehen, aber die, klar, die Kulisse und so.
Ja, Luxusresort und dann.
Passt natürlich, bietet
sich an. Ab, ja. Ja. Hier natürlich ein bisschen extrem, das stimmt schon.
Hat man aber öfter jetzt dieser Resort.
Finde ich auch. So Urlaubsgedöns.
Oder?
Ja.
Hatten wir ja auch bei Triangle of Sadness und du hast ja hier diese Serie mit.
Ja, The Resort. Das ist auch noch so, genau. Alle Pandemie inspiriert, weiß ich nicht.
Neuer Lieblingsschauplatz der Filmindustrie.
Mhm.
Alright.
So, jetzt raten.
Jetzt raten.
Du darfst anfangen.
Ich sag 8.
Mhm. Das ist falsch.
Okay.
Ich sag, du bist bei 8.
Das ist richtig.
Schön.
Schön. Bei wie viel bist du denn jetzt?
8,5.
8,5.
Mhm.
Lee ist noch einen Tick höher.
Ja, ich fand den geil.
Okay. Also bei dir einen halben Punkt schlechter als Possessor. Bei mir einen halben Punkt besser als Possessor.
Interesting.
Interesting, ja.
Echt, das irritiert mich ein bisschen, dass du bei Possessor bei 7,5 warst.
Ja, hat mich auch ein bisschen gerade erschrocken, aber es war natürlich direkt nach unserer Rezension, nach unserer Sichtung.
Mhm.
Müssen wir wahrscheinlich in die Rezension mal reinhören, um zu wissen, warum ich hier genau bei einer 7,5 bin. Was ja grundsätzlich eine gute Punktvergabe ist, aber wenn du natürlich 9 gibst, ist das nicht so leicht nachzuvollziehen.
Mhm.
Da müsste ich auch erstmal reinhören, das ist echt eine Weile her, dass ich weiß, was mich daran genau gestört hat, zur 9 oder zu 10. Aber gefühlt hatte ich hier noch mehr Spaß.
Ja, hier sind ja auch nur schöne Menschen.
Das auch, ja.
Das ist vielleicht der Unterschied nochmal.
Hier gab es halt dieses, also Possessor ist ja schon so ein Film, wo du dich die ganze Zeit unwohl fühlst. Hm. Und hier hast du ja öfter diese Momente, wo du diesen schwarzhumorigen Touch hast, wo du dann lachst, wo du denkst, Alter, was? So, weißt du? Und das bietet dir Possessor nicht. Der hat ja nicht diese leichten Momente, wo du dann so, weißt du, wo dir das Lachen so im Hals stecken bleibt, sondern da ist halt das wirklich düster.
Ja, und die haben hier in Kroatien und Bulgarien gedreht und das sind halt auch wirklich schöne Sets.
Voll, ja.
Deswegen, also eigentlich hast du hier so dieses perfekte Urlaubsfeeling.
Absolut.
Vom Szenario und dann wird es halt ein bisschen düster.
Das stimmt.
Deswegen, ja, der hat auch eben sehr viele schöne Momente und eben eine Menge schöner Menschen, finde ich.
Ja, hat er.
Und ich weiß es auch wieder, woher ich Cleopatra Coleman kenne. Also du hast natürlich recht, du hast es ja so eh sofort erkannt. Last Man on Earth hatte sie eine sehr große Rolle. Und die war ja auch hier die Baby Mama bei White Famous. So Comedy-Serie mit Jay Farrow.
Ah, okay, die kenne ich nicht.
Hm.
Da hast du sie zuletzt gesehen. Ja, die habe ich tatsächlich recht schnell da in die Schublade gepackt. Ach so, Last Man on Earth, okay. Ja, dann sind wir fertig für heute.
Ja.
Und die erste Episode für März ist im Kasten. Und wir haben sogar schon die Episode für nächsten Dienstag im Kasten. Da habt ihr nämlich das Vergnügen, die Folge mit Otto zu hören, die wir hier sehr spontan aufgenommen haben.
Fleißig, wie wir sind.
Fleißig, wie wir sind. Und jeder nur einen Film irgendwie mitgebracht hat. Aber es könnte sein, dass es trotzdem vielleicht mit Otto das ein oder andere Abschweifen gibt. Schauen wir mal.
War das hier ein dezenter Hint fürs Punkteraten?
Vielleicht, weiß nicht. Müsst ihr euch selbst denken. So. Eine Stunde dann am Ende.
Fett verarscht.
Laufzeit eine Stunde. Gucken wir mal. Aber ja, manchmal müsst ihr euch nicht täuschen lassen von der Anzahl der Projekte, die wir da durchnehmen. Das kann euch mal irritieren, aber es machen auch weniger.
Mhm.
Viele kalkulieren dann ein, ob wir da einen Gast haben oder nicht oder was da passiert oder welche Filme da besprochen werden. Und das ist ja auch kein schlechter Tipp fürs Punkteraten.
Ja.
In diesem Sinne, die war spaßig. Freut euch auf nächsten Dienstag. Und wir hoffen natürlich, genauso viel Spaß hattet ihr mit dieser 2 Episode von uns. Und dann habe ich nichts mehr.
Hast du schön gesagt.
Na dann.
Sind wir raus.
Dann sage ich mal was du sonst sagst, obwohl ich nicht weiß, was es bedeutet. La prochaine.
À la prochaine.
À la prochaine.
Bis zum nächsten Mal.
Okay, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.